Hallo liebe Walkman-Trägerinnen und liebe Spinnenphobiker. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Drei-Fragezeichen-Bücher-Podcasts Das Geheimnis der Bücher. Hallo Jenny.
Hallo Katrin.
Ach, es ist schön, dass wir wieder da sind.
Ja, wie schnell ist so ein Monat rum? Ich bin jedes Mal wieder baff.
Klar, und uns kommt das, glaube ich, schon anders vor. Ach doch, ja, also vielleicht sind die Fans ja so, dass die dem neuen Monat entgegenfiebern und wir denken, huch, jetzt müssen wir uns aber schnell beeilen, noch schnell ein Buch lesen, noch schnell ein paar Notizen machen und Recherchen machen.
Richtig, und da muss ich gleich schon dazu sagen, was mich total gefreut hat, kam da heute erst eine Nachricht über Instagram rein, dass gefragt wurde, ob wir eine neue Folge rausbringen im April, weil noch kein Teaser kam. Also es wird tatsächlich schon gelauert auf eine neue Folge. Das hat mich total gefreut, weil ich denke, da sitzen wirklich Menschen, die sich auf den Anfang des Monats freuen und hoffen, dass eine neue Folge erscheint, dass wir es noch tun.
Ja, wir tun es noch. Ah, das ist ja süß. Mhm. Nein, wir machen es auch. Wir machen es wieder für euch. Und bevor wir uns der heutigen Folge widmen, möchte ich natürlich wissen, Jenny, gab es denn einen Drei-Fragezeichen-Moment seit der letzten Folge?
Ja, ich war, wie angekündigt, im Kino. Ich habe den Film geschaut. Ja, also Das Erbe des Drachen, ne, ist ja jetzt gerade der aktuelle Kinofilm, der läuft. Und auf den habe ich mich mega gefreut, weil es auch der erste Drei-Fragezeichen-Film ist, den ich tatsächlich gesehen habe. Die anderen, es gibt ja, glaube ich, schon irgendwie zwei, ne, die damals in amerikanischer Produktion irgendwie mal liefen, aber da hatte ich damals kein Interesse dran und jetzt hatte ich mir den Trailer angeguckt und fand das total, es hat mich sehr neugierig gemacht und da war ich mit den Kindern im Kino und ich war tatsächlich echt begeistert. Also das war ein super, super Film, die Auswahl der Schauspieler war top, die ganze Story war super schön inszeniert und also eine ganz klare Guckempfehlung. Geht ins Kino. Zieht euch den Film rein.
Das ist ja gut, dass du den schon für mich getestet hast, weil ich habe mich ja, was heißt nicht getraut, ich war ja den Film gegenüber, also da war ich ja eher emotionslos. Es hat mir ja nicht wirklich, irgendwie brauchte ich das nicht, hatte ich so das Gefühl. Aber vielleicht ist mit diesem Film alles anders.
Ja, vielleicht. Also man könnte dem Ganzen einfach eine Chance geben. Also ich fand, also man muss es eben losgelöst sehen. Ne? Ich habe ja auch mir viel drüber vorher durchgelesen und dann gab es ja gespaltene Fanmeinungen, gerade von den Alteingesessenen, ja, die dann sagen, nee, für mich gibt's nur die Hörspiele und wenn die dann auf einmal nicht so aussehen, wie ich sie mir vorgestellt habe oder andere Stimmen haben, aber ich finde, man muss immer sowas komplett losgelöst von allem betrachten, sonst funktioniert das auch nicht, ne, also sonst...
Nee, da hast du total recht, du hast mich ja auch mit den Büchern, was heißt bekehrt, aber so auch das ist, ja, es sind unterschiedliche Medien, es sind unterschiedliche Kunstwerke auch und das alles miteinander zu vergleichen ist auch, glaube ich, oft ungerecht.
Genau, finde ich auch, ne, du musst dem Ganzen schon auch irgendwie einen eigenen Raum geben. Genau, also das war mein Drei-Fragezeichen-Moment, gab es bei dir auch einen?
Ich hatte auch einen. In der Zwischenzeit, ich war das erste Mal in Amerika, ich habe da Urlaub gemacht, ich habe eine Freundin besucht in Washington und also das wäre ja vielleicht schon ganz viel Drei-Fragezeichen-Moment, obwohl ich an der Ostküste war und nicht im sonnigen Kalifornien bei unseren Drei-Fragezeichen, aber an unserem letzten Abend waren wir in einem Supermarkt und haben uns Sachen zu essen besorgt und da gab es so eine Theke, wo man sich ganz verschiedene Speisen in so einer Box zusammenstellen konnte. Und unter anderem gab es da halt auch eine große Form mit Macaroni Cheese. Und dann haben wir das mitgenommen. Und das war wirklich von der ganzen Zusammenstellung das Allerleckerste. Und ich bin großer Fan. Macaroni Cheese ist so lecker. Und das ist ja Peters Leib- und Magenspeise. Und ich kann das sehr gut verstehen, denn das schmeckt richtig geil. Also ich möchte nicht wissen, wie viel Kalorien das hat. Aber das war ähnlich wie beim Eis, bei dem American Cheesecake und bei allem anderen, was ich da gegessen habe. Ah, ich habe auch noch so einen sehr geilen Chili-Hotdog gegessen in so einem ganz alteingesessenen Washingtoner Laden in so einer alten Frittenschmiede. Das schmeckt alles und es ist furchtbar ungesund und es hat 5 Millionen Kalorien, aber Macaroni Cheese war echt meine Entdeckung dieses Urlaubs und ich habe mir schon ein Rezept rausgesucht und mache das demnächst mal zu Hause.
Yeah.
Das ist gar nicht so schwer. Das ist halt Macaroni mit viel Käse und oben noch irgendwie Semmelbrösel oder irgendwie so drauf.
Geil, da wäre ich jetzt aber total gespannt. Ne? Meistens ist es ja auch so, dass so ein Essen, wenn man das einmal da gegessen hat, ist das ja nicht nur das Essen. Ne? Das ist so das ganze Drumherum. Ne? Wo esse ich das und mit wem bin ich da zusammen und so. Da versucht man das zu Hause irgendwie nachzuholen. kochen und dann fehlt aber so dieses ganze Drumherum und es schmeckt dann doch irgendwie anders, weil die Zutaten ja dann doch auch irgendwie ein bisschen anders sind oder so. Aber ich drücke die ganz nur die Daumen, dass das anders rankommt.
Also ich glaube, bei sowas in eigentlich sehr simplen wie Macaroni mit Käse, ich glaube, das kriegt man hin. Und also ich glaube, das ist ganz schwierig bei so Fleisch- oder Fischgeschichten oder so, ne? Keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist so einfach von den Zutaten her, dass ich das, glaube ich, irgendwie, ich werde berichten. Und wenn bitte. Das gut ist, dann können wir ja mal das Rezept irgendwie
in die Show notes.
Genau. Das muss ich aber erst nochmal ausprobieren. Aber das war so mein Drei-Fragezeichen-Moment. Dann dachte ich, ja, recht hat er.
Oh, und schön und nah warst du.
Und ganz schön nah war ich, genau. Ich habe allerdings, das habe ich bei denen jetzt noch nicht gehört, aber ich habe auch was Fieses probiert in der ganzen Zeit. Und zwar habe ich Dr. Pepper zum ersten Mal getrunken. Also das muss man mögen. Das ist ja eine Cola, die, ich glaube, ganz stark, was ist das, Vanille oder Kirsche? Ich habe schon wieder verdrängt. Aber das, also entweder liebt man Dr. Pepper oder man kommt halt nicht so gut drauf klar.
Du hörst mich noch?
Jenny, bist du noch
ja,
da?
Ich bin,
haben wir ein kleines
ich bin
technisches
da.
Problem?
Ich hoffe, also du bist nur eingefroren, aber ansonsten höre ich dich laut und deutlich. Nur dein Bild ist eingefroren. Sieht aus, als ob du pfeifst gerade.
Jenny?
Du hörst mich nicht mehr, gell?
Huhu. Mhm.
Hallo. Ich höre dich noch.
Vielleicht mal raus
da
und wieder reingehen.
Kann ich aber auch nicht chatten nebenbei, oder? Kann man hier chatten? Doch.
So, ihr Lieben da draußen, wir haben noch gar nicht mit der Folge angefangen und haben schon unser erstes technisches Problem.
Lass die Aufnahme jetzt mal weiterlaufen. Dein Bild ist eingefroren. Und irgendwie draußen höre ich Stuhlgeraschel. Irgendwie ist noch jemand da. Ich weiß nicht, wer jetzt hier ist.
Oh, wahrscheinlich liegt es
an
mir, an meiner Internetverbindung.
Jetzt höre ich dich auch nicht mehr, Katrin.
Los. Ja, dann können wir ja auch noch kurz ein bisschen was zum Feedback der vergangenen Folge sagen. Da hatten wir uns ja mit der schwarzen Madonna auseinandergesetzt und Martin hat uns auf Insta wieder sehr ausführlich geschrieben. Also der, meine Güte, wir müssen den, glaube ich, noch irgendwie anders mal einbauen, weil der ist ja wirklich wie so ein wandelndes Archiv eigentlich, weil der weiß zu allem immer die passende Folge und die passende Szene und Stelle. Zum Beispiel hatten wir ja die Frage, gibt es die Dietriche in den neuen Folgen auch noch? Das war uns ja nicht so präsent. So gefühlt denkt man, ja, die sind immer mal wieder dabei. Und das sagt er auch, ja, die kommen immer mal wieder vor. Zum Beispiel, also ich mache das jetzt mal kurz. Also in Fluch der Medusa zum Beispiel, im Kristallschädel oder in der Weiße Leopard kommen die Dietriche noch mal so zum Einsatz. Mhm. Und er, das würde ich so unterstreichen von der Theorie, das ist ein bisschen wie mit den Handys, die Jungs ja auch mal haben, ne? Die werden immer dann benutzt, wenn die gerade zum Plot passen. So, also wenn man irgendwo rein muss und rein soll, dann geht das mit den Dietrichen und das ist mit den Handys ja auch. Also wenn sie die Funktion eines Handys brauchen, haben sie Empfang. Ja. Wenn es irgendwie uncool für die Geschichte wäre, haben sie halt schlechten Empfang oder der Akku ist leer.
Genau so ist es.
Das ist ja in dieser Folge, die wir gleich besprechen, auch durchaus ein Thema mit vollen und leeren Akkus.
Richtig.
Und ja, also Martin hat das wirklich sehr akribisch aufgearbeitet. Und dann hat sich auch Toresha bei uns gemeldet via Insta. Und er oder sie sagt, freut sich schon auf die nächste Folge, hat unser Bilderrätsel aber nicht auf Insta wirklich erkannt. Das war auch nicht so einfach. Es war ja auch nur so eine Anspielung. Es kam ja auch eigentlich uns bei dieser Folge, dass wir, also wir erklären das nochmal für die, die es einfach nicht verstanden haben. Ja, es war natürlich ähnlich wie das Cover, wollten wir beide mal so diesen Madonna-Blick aufsetzen, den unsere schwarze Madonna auf dem Cover hat.
Und den habe ich ja auch nie gesehen. Also ich war ja total, ne, ich habe mir das Cover zweimal angeguckt, ich kannte das Cover, aber ich habe nie geblickt, wie sie blickt. Also das war für mich auch irgendwie neu und das war so cool.
Und sie blickt ja sehr, also sie blickt ja sehr, sehr streng
sehr
und
streng.
Fast so ein bisschen irre,
ja.
Finde ich auch manchmal, je nachdem, wie man...
Richtig.
Wie man guckt. Und wir machen auf Insta jetzt für die nächste Folge aber wieder was. Das ist aber nicht immer ein Rätsel. Dieses Mal machen wir so ein bisschen Impressionen, haben wir uns gedacht. So.
Ja.
Und gucken ein bisschen in unsere Vergangenheit oder in die Vergangenheit.
Genau. Es hat uns aber noch jemand geschrieben auf Instagram, nämlich der Christian, der auch ein wahnsinniges, tolles Wissen über die drei Fragezeichen aufweisen kann und hat nochmal auch zur Madonna nochmal ganz tolle Hintergrundinformationen geliefert. Zum Beispiel hat er darauf hingewiesen, dass beim ersten Museumsbesuch der Bob eigentlich ja schon auf die Mammuts hindeutet und sagt, ach guck mal, da sind die Mammuts, und Justus bügelt das aber ab und sagt, nee, wir haben jetzt keine Zeit für Mammuts, müssen jetzt hier ins Museum und so. Da wären sie eigentlich der Lösung des ganzen Falls ja schon näher gekommen, und es war ja auch gut, um die Mammuts überhaupt erstmal einzubauen, um zu wissen, aha, da wird sich wahrscheinlich noch was tun. Dann hat er es als epochal bezeichnet, dass die erste Erwähnung des Kalten Tores in dieser Folge vorkommt. Also eindeutig dann auch eine Erfindung von Astrid Vollenbruch. Die Kühle der Zentrale, sagt er, kommt daher, weil zwei Folgen vorher in Feuermond, als die Zentrale ja herausgeholt wird und sogar eine Fahrt unternimmt, dann im Anschluss ja wieder unter Bergen von Schrott wieder versteckt wird. Und somit sind sie vor der Hitze geschützt. Der Ruf des Rotbauchfliegenschnippers hat die Brigitte Johanna Henkel-Weithofer etabliert in ihrem ersten Fall Tatort-Zirkus. Und er hat sich sehr gefreut, dass es ist in einem Fall, in dem es um ein christliches Kunstwerk geht, ein Protagonist übersetzt Pfingsten heißt. Und da musste ich tatsächlich nachgucken, weil mir das nicht bewusst war, dass der Mr. Pentecost Herr Pfingsten heißt. Tada!
Guck mal, da habe ich aber auch so einen Aha-Effekt. Pentecost heißt
Pfingsten. Pentecost heißt Pfingsten. Und das ist ja wieder auch toll recherchiert und schön, diese Info einfach zu bekommen. Also Christian, vielen, vielen lieben Dank für deine Ergänzungen. Toll.
Ja, das ist super, ne? Da kann die Schwarmintelligenz uns dann auch nochmal helfen, die Lücken, die wir noch so übrig lassen in unseren 3 Stunden kloppern. ja, ihr könnt euch noch beteiligen und vor allen Dingen wirklich mit so ganz wertvollen Beiträgen. Finde ich super.
Ja.
Danke, danke, danke an dieser Stelle, und macht es bitte weiter so, wir brauchen das.
Ja, wir freuen uns da riesig drüber. Jedes Feedback ist wertvoll, und es ist toll, dass ihr da teilhabt dran, und genau.
Okay, und was machen wir heute?
Oh, darf ich es verraten?
Ja, bitte,
wir
unbedingt.
Wir beschäftigen uns heute, oder wir haben gelesen für euch die flüsternden Puppen. Yay, ich möchte mal jetzt auch in die Kamera. Das könnt ihr jetzt natürlich
das
nicht sehen.
Das ist jetzt so für uns, das könnt ihr nicht sehen.
Wir zeigen uns gerade das Cover, ja, was ich eigentlich ehrlichweise ziemlich cool finde, muss ich sagen.
Ja, ich finde das Cover, da bleiben wir doch direkt beim Cover. Da, das finde ich auch. Also man sieht schon, dass es ein Puppengesicht ist, aber es sieht aus wie ein kleines Mädchen mit blonden Zöpfen und einem Pony. Und die guckt auch mich direkt an mit ihren blauen Schlafaugen, die Puppe. Und also vielleicht wie bei einer Porzellanpuppe, dass sie, dass das Gesicht einen Riss, einen Sprung aufweist, der quer durchs Gesicht geht. Und hinten im Hintergrund sieht man noch eine Babypuppe als Schatten.
So. Genau. Also das hat schon was Derbgruseliges. Also ich finde, es nimmt schon, ich meine, Puppen ist ja für viele sowieso, hat ja so einen gewissen Gruselfaktor, ne? Wenn man so an diesen ganzen Horrorfilm-Genre denkt, hier Chucky und was auch immer, jetzt gibt es ja, glaube ich, auch irgendwie einen Kinofilm
Annabelle mit Annabelle und so.
Und, sowas, ne? Also das hat ja schon immer irgendwas Gruseliges. Und ich kann mich auch noch erinnern an, wenn man so bei bestimmten Leuten sind, wo die da so auf der Couch sitzen, ne? Also ich war dann auch schon in einigen Wohnungen, wo etliche Puppen auf Couchen saßen und diese Porzellangesichter einen da aus jeder Ecke angeguckt haben. Das hat schon irgendwie so ein bisschen was.
Und wo du das gerade sagst, erinnere ich mich an, ich mochte sehr Interview mit einem Vampir, den Film vor über 20 Jahren mit Brad Pitt und Tom Cruise. Und da erzeugen die doch einen kleinen Vampir. Die kriegen doch quasi ein Kind, die beiden. Mhm. Und das ist halt ein kleines Mädchen. Die bleibt halt immer ein kleines Mädchen. Und der schenken sie auch ganz viele Puppen. Und dann hat die halt ein riesiges Bett mit ganz, ganz vielen Puppen immer zum Geburtstag. Also an dem Tag, wo sie gebissen wurde und zum Vampir wurde, kriegt sie eine neue Puppe geschenkt. Aber irgendwann wird dieses Mädchen halt innerlich in ihrem Kopf halt auch erwachsen. Nur ihr Körper bleibt halt der eines Kindes. Und die Väter schenken weiterhin Puppen und so. Und irgendwann fängt sie halt auch an, Leute zu beißen. Und versteckt dann halt immer die Leichen unter den Puppen. Also das ist auch sehr, fiel mir gerade ein, wo du so mit Bergen von Puppen
davon sprachst. Ja, das passt richtig gut. Genau. Wir haben uns die Folge ausgesucht, weil sie schon eine besondere Folge ist, finde ich, ja.
Ich finde auch, sie ist eine besondere Folge. Ich habe so überlegt, ich konnte mich an viele Dinge erinnern. Es ist was sehr Erinnerungswürdiges. Also Details wusste ich jetzt nicht, aber ein paar wichtige Details, also zum Beispiel dann, wo es um die Puppen geht, das wusste ich schon noch. Und ich wusste, ich habe Fragen an diese Folge, gerade was so technische Sachen angeht. Und da hattest du ja vorher schon so gesagt, ja, das ist eine André Meninger-Folge, das merkt man auch.
Ja.
Und vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu André Meninger sagen.
Genau, also geschrieben hat sie André Meninger, der ja in Hamburg geboren, Autor und Hörspielproduzent ist und auch die Hörspielskripte der 3-Fragezeichen-Hörspiele schreibt und noch viele, viele andere Sachen natürlich macht, ne? Auch teilweise auch für TKKG Fälle schreibt und genau, und ich finde so an sich, als er als Autor ist schon im 3-Fragezeichen-Universum schon was Besonderes, ja. Weil er immer sehr, sehr außergewöhnliche Fälle schreibt, mit außergewöhnlichen Themen, doch auch mehr erwachsenen Themen, muss ich mal sagen. Mhm. Also wo ich ganz oft sage, ist das noch kindgerecht? Also die Frage stelle ich mir teilweise. Mhm. Ich meine, ich bin natürlich ein Verfechter davon, dass es nicht mehr so kindgerecht sein muss, ne? Wenn ich es jetzt mal so vergleiche, also die Fälle, die ich nicht als kindgerecht mehr empfinde, hören aber und meine Kinder auch. Ja. Und die sind deutlich jünger als 10. Das geht klar, ne? Also ich denke, manchmal hat man so diese Frage, ne, ist es überhaupt noch, eignet sich das für Kinder? Und das muss man dann, glaube ich, immer auch von den Kindern abhängig machen, was die
ertragen. Ja, und wie man das begleitet. Genau. Ne? Aber ich glaube, also sein erstes Buch war Stimmen aus dem Nichts. Ja. Ne? Und Clarissa Franklin hat er ja erfunden.
Ja.
Und es gibt ja jetzt dazu auch ein Theaterstück in Hamburg.
Genau, Signale aus dem Jenseits, ne? Haben sie da.
Ich habe letztens auf anderem Wege übrigens die Hauptdarstellerin auf einem anderen Weg kennengelernt. Und ich sah die da auf dem Foto und dachte, ach, die habe ich doch letztens in einem Chat kennengelernt und hatte ein nettes Gespräch mit ihr. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir uns kennen, aber ich dachte nur, ach, deshalb hatte die keine Zeit. Und also das war jetzt so ein bisschen Gossip am Rande. Aber auch viele andere Folgen von ihm, ich würde da schon eher so ein Trash-Siegel draufkleben. Also Hexenhandy hat er geschrieben, Rufmord hat er geschrieben, Mann ohne Kopf hat er geschrieben. Die Zeitreisende, das ist ja eine sehr besondere Folge.
Spannend, ja.
Und die Puppen sind sein 9. 3-Fragezeichen-Roman. Mhm. Habe ich gesehen, gelesen, gezählt.
Ja. Also ich finde es, ich finde, man kommt nicht drum rum, auf jeden Fall Bücher von André Mininger zu lesen, die Fälle zu besprechen, die denen irgendwie auch ein bisschen Raum zu geben. Ne? Also weil, wir werden noch erfahren, was sie so besonders macht. Ne?
Das wird uns im Laufe des Buches noch oder beziehungsweise auch am Ende dann, da gehen wir auf jeden Fall noch drauf ein. Mhm. Jetzt muss ich dich fragen, das macht man ja jetzt mittlerweile so, dass man unter Umständen halt auch die Leute warnt. Also ich überlege schon die ganze Zeit, brauchen wir eine Triggerwarnung für unsere Folge? Weil es gibt ja Menschen, die vor Spinnenangst haben. Zum Beispiel an dieser Stelle denke ich sehr, sehr herzlich an Sebastian aus Aachen aus dem Recherchen und Archiv Podcast. Der hat mal erzählt, dass er selbst die silberne Spinne nie hören wollte, weil er das Cover so fies fand. Und da geht's ja noch nicht mal, geht's ja noch nicht mal um eine echte Spinne. Und da habe ich so gedacht, vielleicht müssten wir Sebastian und andere Menschen an dieser Stelle warnen, denn hier wird's echt haarig in dieser Folge.
Und zwar richtig. Genau, also das die Warnung auf jeden Fall schon mal vorab. Also und ja.
Also ihr könnt ja uns anhören und dann könnt ihr euch ja immer noch überlegen, ob ihr euch dann traut, das Hörspiel zu hören und das Buch zu lesen.
Genau, aber wir kommen an der besagten Stelle, glaube ich, nochmal auch hin, dass ich da schon auch einen Unterschied zwischen Buch und Hörspiel sehe. Also sicherlich jetzt nicht vom Text her, aber es ist natürlich im Hörspiel wahnsinnig gut inszeniert. Aber da kommen wir später drauf.
Aber da können wir ja schon mal drauf teasen. Freut euch also in Sachen Inszenierung und so. Also es wird richtig schockermäßig in dieser Folge. Super.
Sehr schön.
Haben wir noch eine Frage, bevor wir loslegen? Also so eine Frage vom Hörspiel ans Buch.
Das stimmt. Kann ich aber auch noch den Grund, weiß nicht, ob ich den jetzt schon raushaue, aber wenn man so geht es mir. Ich habe ja schon einige Bücher jetzt von André Mininger gelesen, zu denen ich vorher nur das Hörspiel kannte. Dadurch, dass der Herr Mininger auch der Hörspielskriptschreiber ist, gibt es, ich will jetzt nicht sagen gar nicht, aber wenig, sehr wenig Abweichungen und auch wenig Sachen, die weggelassen werden mussten. Ja. Deswegen hatte ich erstmal per se zumindest nicht inhaltlich, ne? Also das sind auch die gleichen Fragen, die ich mir natürlich auch während des Buchlesens gestellt habe, ne? Also diese technischen Sachen, die du vorhin schon angesprochen hast.
Du hattest das schon mal angedeutet, da wusste ich nicht wirklich, was mit anzufangen. Als ich das dann gehört und gelesen habe, wurde mir das dann auch klar, dass ich mir vom Buch nicht wirklich wahrscheinlich Lösungen und Antworten erwarten kann. Aber also eine Frage, und die wird gleich auch noch mal genau aufgedröselt, aber ich habe technische Fragen in Sachen Walkman und Aufnahmefunktion eines Walkmans. Da werde ich mich gleich noch sehr intensiv zu auslassen, da habe ich viel recherchiert. Und dann gehen wir doch jetzt einfach mal ins Buch.
Genau. Wir gehen ab ins Buch und ins erste Kapitel. Ah ja, also Kapitel, das möchte ich auch gerade nochmal ansprechen, weil wir ja wissen, das habe ich ja schon mal erzählt, dass ich so ein Kapitel-Titel-Junkie bin. Und wenn ich mir ja Bücher vorgenommen habe, bin ich erstmal die Kapitel durchgegangen, um zu gucken, reißen die mich, ne? Und da geht das erste Kapitel gleich los mit einer Leiche im Sessel.
Und ich habe mir dahinter geschrieben, weil ich das ja jetzt weiß und dadurch dich so ein bisschen angefixt bin, habe ich mir dahinter geschrieben, guter Titel, Jenny.
Ja, also es ist schon einer, der auf jeden Fall catcht, ne? Also da will man doch erstmal wissen, was da überhaupt Phase ist. Und wir starten auch in eine Szene, wo auch ausführlich beschrieben wird, wie da eine tote Frau im Sessel sitzt. Und man bekommt mit, dass Justus und Bob drüber nachdenken, wie sie den Tod gefunden hat, ja, also dass sie eindeutig erwürgt wurde und ne, also sie analysieren vollkommen die Situation. Ne? Man hat aber das Gefühl, die sind halt mitten dabei, ne? Also wir sind in einem.
Ja, und die sitzt in der Zentrale und da denkt man schon so, okay, jetzt aber Mord hatten sie doch bis jetzt nie so auf ihrer To-Do-Liste. Da, also ich bin nicht sofort drauf gekommen, auch im Hörspiel nicht sofort. Aber irgendwann denkt man, erst war ich irritiert und dann habe ich gedacht, hier stimmt doch irgendwas nicht. Ja. Naja, auf jeden Fall ist es dann, sie spielen ein Computerspiel, am PC, ein Krimispiel. Und da habe ich mich auch nur gefragt, es wird ja auch nochmal die Zentrale erklärt an der Stelle, wie die liegt und so. Und da wird nochmal kurz gesagt, die haben ja auch übrigens ein Fotolabor mit Dunkelkammer. Und da frage ich mich, also wir müssen noch dazu sagen, das Buch ist erschienen 2015. Es ist die Folge 179 und bei den Hörspielen ist es die Folge 180. Also wir sind jetzt fast ungefähr auf einem Level. Aber 2015, da frage ich mich so, wo ist denn das digitale Zeitalter? Also da braucht man ja eigentlich keine Fotos mehr entwickeln.
Genau, aber ich denke, das ist einfach nur so ein Überbleibsel noch so, ne? Dieses nochmal Rückbezüge zu alten Folgen, das, wo man sich wohlfühlt als Fan. Man kennt das, ne? Man weiß, okay, die Zentrale ist so und so ausgestattet. Mhm. Ich kann das schon irgendwo nachvollziehen, dass er das irgendwie einbauen wollte, ne? Davon ganz abgesehen, dass sie das wahrscheinlich auch gar nicht mehr nutzen, aber irgendwie
muss. Meinst du nur noch so als Abstellkammer?
Ja,
oder
es muss einfach
oder
irgendwie,
als Archiv.
Genau, dass es einfach nur eine Erwähnung findet, dass man weiß, okay, irgendwie gehört es ja irgendwie dazu. Ne?
Ja.
Also das habe ich mir dann so vorgestellt.
Genau, aber dann wird das ja auch aufgelöst, dass sie halt dieses Spiel spielen und Peter kommt rein, unterbricht sie und meint, spielt ihr immer noch dieses doofe Spiel. Seid ihr immer noch nicht fertig. Aber es ist ein total guter Einsteiger, finde ich.
Ja, finde ich auch. Ne, es ist halt wirklich was anderes, ne? Er zieht da irgendwas rein, mit dem man jetzt nicht rechnet, ne? Als wenn sie jetzt einfach nur in der Zentrale sitzen und weiß ich nicht, Däumchen drehen, ne? Und auf Peter warten oder irgendwas, ne? Sondern sie machen eben auch was, wo auch Peter eindeutig nicht mitgemacht hätte, ne? Also das wird ja auch nochmal recht aufgegriffen, ja, der hätte da eh zu viel Schiss und am besten machen wir es aus, bevor er kommt und so, gell? Also es wird ja auch direkt so besprochen, ne? Dass ihm das ja garantiert nicht gefällt, wenn wir immer noch da dran hocken.
Ja.
Und obwohl er ja auf so Zombie-Zeug ja eigentlich abfährt, ne? Also
ja, Zombies findet er geil, das kann ich ja immer nicht verstehen, ne? Zombies findet er super.
Genau. Und er kommt rein und er hat ein Probetraining gemacht, ne? Er hatte irgendwie, es war eine Wurfsendung im Briefkasten und das wurde
einfach süß, gell? Ja.
Ich finde auch die Sprache, finde ich bei André Meininger auch immer sehr besonders. Also wenn man das so mit anderen Büchern vergleicht, ich weiß nicht, ob dir das auch so aufgefallen ist, aber ich finde, er benutzt auch andere Wörter. Also das sind manchmal ja auch Wörter dabei, wo ich denke, so als wenn ich das als Zehnjährige gelesen hätte, also entweder habe ich es dann einfach überlesen oder ich habe mir halt keine Waffel drum gemacht, was es eigentlich heißen soll oder so. Na, aber es ist schon, wie will ich es gehobenere Sprache nennen, aber es sind halt schon auch andere Begrifflichkeiten. Vielleicht kommen wir noch drauf, aber
also wenn du noch so Stellen findest, merk das mal an. Genau. Postwurfsendung hätte ich jetzt eher an, also ich finde das eher antiquiert. Das ist was Altes.
Ja, genau.
Heute würde man sagen, Werbeflyer oder
genau,
so.
Also eher so eine ältere Sprache, so ein bisschen eine Alterwachsenensprache irgendwie, ne? So.
Sehr schön, Alterwachsen, finde ich gut.
Genau.
Ja, genau. Er war auf jeden Fall in so einem Fitnessstudio, irgendwie ganz schick in L.A. war das, ne?
Mhm.
Genau, und da wollte er mal gucken gehen, aber so richtig konnten die ihm da auch nichts beibringen, was er nicht schon kann.
Ich sage ja, der super sportaffine Peter, ne, der hat schon alles gehört und gesehen und der hat schon jeden Sport gemacht, ne, und da konnten sie nicht ganz so catchen. Ne. Aber was viel wichtiger war, ist, dass er da, als er wieder zu seinem Fahrrad gegangen ist, einen Walkman gefunden hat, was ja zu der Zeit auch was ganz Außergewöhnliches ist, ne?
Ja, also das kommt sowohl in dem Buch vor, dass es halt zu dem Zeitpunkt schon sehr alt ist. Jetzt kann ich dazu noch sagen, ich hatte selber einen Original Walkman. Pass mal auf. Ich habe ihn leider nicht mehr. Ich habe ihn irgendwann, glaube ich, war er dann
jetzt
halt
hier vor.
Ja, das wäre natürlich total super gewesen. Aber in den 80ern und 90er Jahren war das halt echt der Knaller. Also der Walkman hat sich eher von Sony erfunden, hat sich dann wirklich zu so einem Begriff wie Tempo für ein Taschentuch etabliert. Also alles, was ein tragbarer Kassettenrekorder mit Kopfhörern war, hieß Walkman. Aber das war eigentlich die Typenbezeichnung von Sony. Ich hatte einen mit so einem dunkelsilbernen schwarzen Metallgehäuse, also nicht nur so Billo-Plastik. Und zwar hatte ich den WMDD22. Der brauchte nur zwei Batterien, hatte einen super Klang, der war richtig teuer. Der hatte, also so ein Prospektzitat aus der Zeit habe ich gefunden. Ein reinrassiger Walkman, unterwegs mit Superklang in edlem Metallgehäuse, automatische Bandendabschaltung. So. Und das war halt so, dass sich die ersten, ich sage jetzt einfach mal Walkmans, ne, als sie so langsam so aufkamen, das war halt auch nichts zum Joggen oder Laufen, weil wenn da Erschütterung war, blieben die zum Beispiel stehen oder waren plötzlich durcheinander. Und ich hatte sogar noch so eine Kunstledertasche da drum und dann konnte man die an so einer Gürtelöse, konnte man die dann an der Rückseite an den Gürtel machen. Und den habe ich echt gehütet wie so ein Schatz. Der hatte auch keinen Kratzer. Und insgesamt war es so, in den 80ern boomte halt das Geschäft mit dem Walkman. Und also das war das erste Mal, das muss man sich heute auch vorstellen, dass man halt Musik mit sich rumtragen konnte, weil davor gab es halt Plattenspieler oder Bandmaschinen oder riesige Radios. Und dann gab es ja auch die Aerobic-Welle in den 80er Jahren, die aus Amerika dann irgendwann auch zu uns schwappte. Und da hatte man halt auch Musik am Gürtel. Und also weg von der Schallplatte hin zur Kassette halt auch durch den Walkman. Man konnte seine Sachen halt mitnehmen. Das ist für uns heute total normal. Ja. Aber damals war das echt eine totale Neuerung. Und die Produktion vom Walkman wurde 2010 eingestellt, weil danach kamen halt andere Sachen wie der Discman, da gab es dasselbe dann zum Mitnehmen von CDs oder auch von Mini-Discman, den gab es auch noch, der hat sich aber nicht so richtig durchgesetzt.
Wir hatten einen, also wir hatten einen Walkman und wir hatten so einen Discman.
Ein Discman hatte ich auch.
Achso, so ein Mini-Discman.
Das waren kleine Discs und die waren in so einer Plastikhülle. Ich habe die für meine Arbeit gerne genommen, weil da war das mit Aufnahmen richtig gut. Die hatten eine gute Qualität, waren wieder bespielbar, weil so eine CD konntest ja nur einmal brennen und danach war die ja kaputt.
Aber die kleinen hatten wir auch. Ich weiß aber nicht mehr, wie wir die abgespielt haben. Oder konnten wir, glaube ich, über so ein großes CD-Fach konnte man die auch abspielen, aber ich glaube nicht mit dem normal großen Discman, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber nee, das hatten wir auf jeden Fall auch. Einen kleinen Walkman hatten wir auch, der war grün, der war toll. Ja, aber leider hat den von uns auch keiner mehr. Ich hatte auch gehofft, dass meine Schwestern oder so irgendjemand den noch hat, dass man den noch mal irgendwie mal in die Finger kriegt, aber
ja, nee. Ich habe mich auch ein bisschen geärgert, dass ich ihn weggetan habe, aber irgendwann war halt die Zeit, dass du halt gar nichts mehr auf Kassette hattest. Ja. Also beziehungsweise ich habe ja hier überall noch Kassettenrekorder rumstehen, aber diese kleinen tragbaren Dinger brauchte ich nicht mehr und dann habe ich mich halt von dem getrennt. Aber das war halt, also das lässt sich heute, wo wir alles auf dem Handy haben und alles so schnell übers Internet verfügbar ist und du die Sachen ja jetzt überhaupt noch nicht mal mehr kaufen musst, weil du die auf den ganzen Plattformen einfach so anhören musst. Das kann man sich irgendwie nicht mehr vorstellen. Aber so ein Walkman war was sehr Besonderes. Und ja, 2015 war es halt aber auch wirklich so ein Ding aus der Vergangenheit, was Peter da findet.
Genau, richtig. Ne? Und er hat ihn dann mitgenommen. Ich glaube, er hat aber auch in dem Moment schon reingehört. Genau, er muss ja reingehört haben, weil er hat nämlich den einfach, ne, sich aufgesetzt, angemacht und hat einen Song gehört, den er erst vor kurzem im Radio hörte. Und man kann sich das auch noch so vorstellen. Ne? Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, auf diese Zeit, wenn man einen Song neu im Radio gehört hat und dann einen großen Kassettenrekorder hatte mit Aufnahmefunktion, weil die hatten sowas, die großen. Und da habe ich mal einen ganzen Tag Radio gehört. Und da war es noch nicht so, dass die, es gibt ja einige Radiosender, die in der Endlosschleife so 20 Songs spielen. Also wo du deinen Song in einer Stunde, den du magst, vielleicht 5-mal hörst. Und früher warst du froh, wenn du am Tag mal einmal diesen Song gehört hast. Und ich saß mal einen ganzen Tag da und habe auf einen ganz bestimmten Song gewartet. Also ich konnte dann Peter irgendwie, gut, ich meine, das ist natürlich 2015, ein anderes Zeitalter eigentlich, wo er den Song vielleicht eigentlich schneller oder besser vielleicht auch gekriegt
ja,
hätte.
Ja, Shazam gab's da schon.
Eben,
also
genau.
Diese, ne, so, das gibt's seit 2002, habe ich recherchiert.
Ach,
weil ich wollte
so
gucken, seit wann gab's das.
Also krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Vielleicht nicht unbedingt bei uns, aber seit 2000 gibt's diese Musikerkennung.
Ich,
also
ja,
er hätte es hinkriegen
absolut,
können.
Absolut, also aber so wie er das dann so beschreibt, das versteht man natürlich, wenn man selbst mal einen ganzen Tag da saß und auf einen Song gewartet hat. Und ich weiß noch, dass das von Nickelback Hero war, ja. Und ich habe den ganzen Tag gewartet, hatte die Kassette drin. Und dann kam der Song, ich habe auf Aufnahme gedrückt und dann lief dieser Song durch und dann war es, ach, ich glaube, das wär noch locker 20 Sekunden, wäre der Song noch lang gewesen und die Radiomoderatoren haben ein Musicus Interruptus gemacht und ich dachte nur, nein.
Ja, das tut mir ja auch immer sehr leid. Ich komme ja aus der Branche, aber also ich würde sagen, als ich noch moderiert habe, ich habe nie in Songs reingequatscht, aber da gab es natürlich vorne und hinten Rams, die mussten halt auch immer irgendwie besprochen werden. Aber da gibt es ja viele, die sich über genau dieses Phänomen, was du beschreibst, halt furchtbar aufregen. Und ich habe halt in den 80ern und 90ern auch immer noch sehr viel aufgenommen. Ich hatte aber auch, ich hatte noch einen anderen Effekt. Ich habe einen Song gehört, den habe ich immer mal wieder gehört und den fand ich super. Aber die haben nie gesagt, wie der heißt.
Oh,
während
ja,
die so bei anderen Songs, wo ich dachte, ihr müsst doch nicht bei Madonna Frozen sagen, dass das von Madonna ist und dass der Song Frozen heißt. Das weiß nun wirklich jeder. So, warum sagt ihr das immer bei den Sachen, wo es eh jeder weiß, aber dieser Song nicht? Und ich weiß noch, ich habe, glaube ich, sogar bei einer Hotline damals angerufen.
Ach,
da gab es noch sowas. Und dann habe ich gefragt, wie dieser Song heißt. Und es war It's Been a While von der US-Band namens Stained.
Ja.
Und es ist immer noch ein sehr, sehr, sehr geiler Song. Ich habe jetzt während der Recherche da nochmal reingehört in das Album und liebe Grüße an dieser Stelle. Die machen scheinbar auch immer noch Musik, die Band gibt's noch.
Ach, großartig.
Und da habe ich echt, also so Anfang der 2000er, ne, ich habe mich echt wund gesucht. Andererseits ja, hatte das auch was Besonderes, dass ich immer auf der Jagd war, immer wenn ich das Radio angemacht habe, dachte ich, vielleicht kommt er ja.
Genau.
Aber da können wir beide Peter jetzt so ein bisschen
absolut
verstehen, dass der halt einen Song gehört hat und plötzlich hat er ihn physisch und kann sich den irgendwie ja aufnehmen, überspielen oder so.
Genau, das hat er ja nämlich vor, deswegen nimmt er den Walkman mit in die Zentrale und spielt auch den seinen beiden Kollegen dann den Song auch vor. Und ich habe mir, glaube ich, auch aufgeschrieben, wie der heißt.
In the Middle of the
Night.
Nee,
Troublemaker. Troublemaker ist der Song, den Peter mag, den er haben will. Und
Stimmt,
im Anschluss kommt natürlich ein Song, der ja vielen 3-Fragezeichen-Fans ein Begriff ist. In the middle of the night.
Aber also Bob hasst den ja wie
die Pest.
Ja. Aber ich fand den immer schon toll, diesen Song. Ich mochte den, seit ich den in Der heimliche Hela gehört habe. Das ist auch eine meiner Lieblingsfolgen. Und da habe ich übrigens recherchiert, Andreas und Eberhard Feldhahn, die Feldhahn Brothers, haben diesen Song komponiert, extra für Europa. Der wurde auch nie veröffentlicht. Der fand dann nur in irgendwelchen Europa-Hörspielen immer mal Verwendung und wurde wahrscheinlich so 1985 aufgenommen, munkelt man. Da auf jeden Fall das erste Mal im heimlichen Hela, Folge 37.
Genau, und dann wurde er ja nochmal aufgegriffen, ganz niedlich, sympathisch in der Folge Der namenlose Gegner, ne? Als dann Bob sein Gedächtnis verliert und mit Skinny da so eine kleine, doch fast freundschaftliche Zwangsbeziehung hat.
Genau.
Genau.
Und deshalb mag Bob auch die Folge oder mag
den Song
nicht,
ja,
weil das ist nämlich Skinnys Lieblingssong. Finde ich ja jetzt auch nicht so toll, weil ich den Song halt auch richtig cool finde. Aber naja, gut.
Ja, das ist aber erstmal eine Tatsache, mit der er sich abfinden muss, ja. Und während sie In the Middle of the Night hören, bricht auf einmal dieser Song ab und man wird im Buch auch in diese Szene reingeworfen, ne? Raschel, 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 Autogeräusche, ein Mädchen schreit und wird, ne, ja, Schnauze in den Wagen, ne, also eindeutig lesen wir die Szenen einer Entführung.
Ja, sehr, sehr dramatisch, sehr, sehr schnell,
ja,
sehr hektisch.
Ja,
ja.
Und damit werden wir erstmal im ersten Kapitel zurückgelassen, ne? Und die Frage,
genau,
die wir
also
uns stellen, ist, hatten die Walkman wirklich eine Aufnahmefunktion?
Ja, da müssen wir gleich wirklich nochmal drüber sprechen, weil das frage ich mich halt auch.
Also unsere hat es definitiv nicht. Ich habe meine Schwester nochmal gefragt und habe gesagt, hattet ihr eventuell, hatten wir vielleicht ein neueres Modell und gab es überhaupt welche, die eins hatten, also diese kleinen portablen?
Ich bin mir 100%ig sicher, aber da können wir ja auch nochmal unsere Community fragen, wenn ihr da bessere Ideen habt. Aber ich bin mir 100%ig sicher, dass alle Walkmans, die ich je kannte, nie eine Aufnahmefunktion hatten. Die brauchten die auch gar nicht, weil das waren Abspielgeräte. Was wollte man damit aufnehmen? Also klar, ich habe irgendwann fürs Radio gearbeitet, da wäre das schon ganz praktisch gewesen für Umfragen auf der Straße oder so. Stimmt. Aber eigentlich war das dafür gedacht, Dinge abzuspielen. Und außerdem, selbst wenn es eine Aufnahmefunktion gehabt hätte, da muss ja auch irgendwo ein Mikrofon sein, dass da irgendwie Klang reinkommt. Und so eine Kassette, jetzt muss man nochmal das erklären, was eigentlich eine Kassette ist. Da wurde auf Band aufgenommen und selbst wenn ein Aufnahmegerät da ist, muss diese Kassette aufnahmebereit sein. Und das war oben an der Schmalseite von den Kassetten, da waren so viereckige Löcher. Ja. Und bei zum Beispiel Sachen, die man, also wenn man jetzt selber Sachen aufgenommen hat, wenn man sich jetzt Leerkassetten gekauft hat, war da oben so ein kleiner Plastik-Nupsi drin. Und wenn man die Kassette quasi fertig bespielt hatte, weil man sich ein Mixtape gemacht hat oder das verschenkt hat und wollte, dass die Kassette nicht mehr überspielt wird, hat man diese Nupsis rausgebrochen. Ja. Und dann konnte die Kassette nicht mehr überspielt werden, weil dann dieses Aufnahmeding gar nicht mehr griff. Oder also auf jeden Fall war das vorher eine Sperre. Und wenn man die Sperre rausgebrochen hat, konnte man die Kassette nicht überspielen. Also wenn man dann vielleicht irgendwie eine Kassette von den Eltern, wo man dachte, die brauchen aber von den Flippers jetzt nicht mehr irgendwie diese Kassette, da möchte ich jetzt lieber was aus dem Radio aufnehmen, dann habe ich da zum Beispiel Tesafilm drüber geklebt oder Taschentuch-Ecken reingefummelt und dann konnte man die Kassette wieder aufnehmen und neu bespielen.
Ach cool, das ist...
Aber das ja. hätte dieses Mädchen ja alles irgendwie machen müssen und es ist nicht wirklich logisch.
Ja.
Ich habe Also da frage ich mich wirklich, und da hätte ich mich gerne mit Herrn Minninger auseinandergesetzt, weil darauf fußt ja dieser ganze Fall, dass diese Situation aufgenommen werden kann, mal abgesehen davon, dass dieses Mädchen oder diese Frau sofort erkennen muss, was gerade mit ihr passiert und in Sekunden eigentlich reagieren muss, damit wir in den Genuss kommen, diese Entführung überhaupt zu
hören. Das ist ja alleine schon, wenn ich mir jetzt vorstelle, die hätte das jetzt nicht mit einem Walkman gemacht. Ne, alleine auch schon, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich komme gerade, gut, ja, ich höre auch Musik, wenn ich unterwegs bin mit dem Handy, ne, dann mache ich mir meine Musik an, ich habe meine Kopfhörer drin. Aber es würde mich echt viel Zeit kosten, im Handy, also erstmal zu schalten und zu sagen, ach, ich könnte das ja vielleicht aufnehmen mit meinem Handy. Und dann müsste ich aber erstmal ewig lange mein Diktiergerät suchen im Handy. So schnell habe ich das gar nicht auf Kurzwahl einfach mal.
In der Zeit hast du noch ein Foto von deiner Hand gemacht. Ja, und hallo, Herr Entführer, bitte warten Sie, ich hab's gleich.
Entschuldigung, Herr Entführer, ich muss mal ganz kurz noch mein Handy anmachen. Ja, also das ist schon wirklich kühn. Da könnte man ja schon vermuten, dass das nicht mit rechten Dingen zugeht. Ja, aber es ist natürlich, also man kann ja irgendwo auch verstehen, dass Herr Minninger jetzt nicht einfach ein Handy nehmen wollte als Medium, ne, dass er doch irgendwas wieder so einen Altbezug haben wollte, ne. Er ist wahrscheinlich auch ein Verfechter von Retro-Kram und sowas, ne. Und dann muss es eben das sein. Und da hat er eben dieses Aufnahmeding dazu erfunden, weil irgendwie, man muss es ja schon auch ein Stück weit plausibel konstruieren, die Story, ne.
Aber da denke ich mir, ist es so ein bisschen zurechtgebogen. Vielleicht sind wir jetzt auch sehr, sehr, sehr kritisch.
Sind wir definitiv, aber das war was. Ja, weil die Kinder, denen ist das doch Schnurz. Ne? Die lesen das und denken sich, jo krass, die wird entführt. Sag ich jetzt, also Entschuldigung an alle Kinder und Jugendlichen, die da auch kritischer sind. da würde ich auch gerne mal eine Umfrage machen, wie vielen das jetzt aufgestoßen ist, dass die sagen, ja Moment, hat denn sowas überhaupt eine Aufnahmefunktion, ne? Oder übergeht man das und nimmt die Story an sich, ne? Also das wäre jetzt auch spannend.
Wenn wir jetzt sehen, das ist ein Kinderhörspiel, andererseits denke ich, sind wir ja auch ein Publikum und ich glaube, wir sind sogar mittlerweile die Mehrheit, also dass es wirklich Erwachsene sind, die es hören. Und da, also diesen Logikfehler nehme ich ihm schon insofern ein bisschen übel, weil da halt alles drauf fußt und da,
Aber
na gut, aber jetzt haben wir es halt und jetzt ist, ne? Jetzt ist das halt so eine Entführung.
Genau.
Und da ist jetzt quasi ein Fall in der Welt.
Richtig. Na, und wir kommen zum zweiten Kapitel, das sich nennt Bianca.
Das ist jetzt nicht so sexy, aber das
ist jetzt einfach, ist, ne? Muss ja, zack, Name. Und sie gehen natürlich jetzt erstmal sofort in die Situation, gell, oh Gott, was haben wir hier eigentlich gerade gehört? Haben wir hier gerade eine Entführung gehört? Niedlich finde ich ja auch die Überlegung, könnte es vielleicht ein Hörspiel sein?
Ja. Also ich fand das so überzeugend. Also das fand ich wiederum überzeugend und dachte so, hä, auf die Idee wäre ich jetzt irgendwie nicht gekommen.
Vor allem, überhaupt nicht. Also das ist auch so, weißt du, wo ich sage, okay, also hat man, also entweder habe ich eine Kassette und da ist ein Hörspiel drauf und dann erkenne ich auch ganz klar, es ist ein Hörspiel, aber höre ich jetzt gerade einen Song und zwischendrin kommt aber, oder vielleicht hat man aus Versehen mal ein Hörspiel aufgenommen, ne? So hat man auf Aufnahme gedrückt oder so, ne? Also das wäre vielleicht, also nicht die naheliegendste Erklärung, aber unter Umständen könnte das vielleicht passiert sein, ja, aber.
Ich glaube aber auch diesen Kniff brauchen wir wieder, damit Justus halt sagen kann, deshalb rufen wir jetzt aber Kotter nicht an und schalten den nicht ein, weil wenn das doch nur ein Hörspiel ist, machen wir uns doch nur lächerlich. Genau.
Ja, und die einzige logische Erklärung oder Vorgehensweise, die sie sich jetzt überlegen, ist, wir müssen zurück ins Fitti und müssen mal fragen, vielleicht weiß da jemand, wem das gehört. Vielleicht war das Mädchen, was ja eindeutig auf der Aufnahme zu hören war, vorher dort. Ne? Und sie fahren in das Fitnessstudio Body Talk.
Und treffen sich mit diesem, genau, mit diesem komischen Trainer Michael Romper.
Ja, und da muss ich echt sagen, also ich glaube, als sie da in das Fitnessstudio kommen, ich weiß nicht, wie die das gegangen ist, aber ich fand Peter in dieser Szene recht unangenehm, wie er mit dem spricht. Also das ist, das habe ich mir auch aufgeschrieben, ne? Also wie er da reinkommt zu dem Michael, die haben sich ja gerade vorher gesehen, da war zum Probetraining da, ne? Und dann, alles fit im Schritt und dann Ivo und aber ich glaube, also mir geht's da wie Bob. Also der darf ja dann auch sagen, hier, wie redest du denn hier? Ja, lass das mal, ne? Das ist irgendwie komisch. Ist mir auch unangenehm aufgestoßen, ehrlich gesagt.
Ja, also irgendwie so richtig mochte ich das auch nicht. Das stimmt.
Ja, genau. Und dann erfahren sie von dem Michael, dass der konnte sich sehr gut erinnern. Ne? Erstmal, okay, Walkman, gell, ganz klar. Das war ja außergewöhnlich, dass jemand so ein altes Ding mit hat, ne, das er auch noch gut kannte und sich das auch erstmal angeguckt hat, angehört hat. Und sagt dann, ja, der Walkman hat Bianca gehört. Die war erst vor kurzem hier. Und damit endet das Kapitel.
Ja, das ist ja auch so eine süße.
Ja, das kommt dann im nächsten dann, ja.
Ach so, okay.
Ja, aber das fand ich ganz widerlich.
Aber was auch da wieder unlogisch ist, also mein Logik-Alert klingelt halt die ganze Zeit so. Also Michael schwört ja auch irgendwie, ne, er wollte sich das unbedingt über Kopfhörer anhören und schwört auf diesen alten Walkman und das sei besser als auf CD. Das bezweifle ich persönlich, ja. Also so,
was muss das für ein krasses Teil gewesen sein? Aufnahmefunktion und hier super digital, klasse, super Klang, ne, als so ein altes Teil, was es ja beschrieben wird, ne? Also das passt nicht so ganz zusammen.
Genau, aber dann sagt er halt, er hätte sie wieder wegschicken müssen, weil sie zu jung
ist. Und sagt aber im gleichen Atemzug, oh ja, das war ein heißes Teil und ihre langen Zöpfe und Also, oh, mir ist ganz kurz ganz doll schlecht geworden.
Ja, ja.
Und auch ganz kurz, wie Bob dann auch so leider darauf anspringen muss, ja, so auf diese Codewords, ja. Blonde Zöpfe? Das klingt ja apart. Ja, da haben wir aber so ein Wort, ne? So. Finde ich apart, ist ja jetzt auch kein Wort, was man jetzt so heutzutage noch sehr häufig benutzt, finde ich, ja, also das.
Vor allen Dingen ist apart, passt halt zu einer jungen Frau so gar nicht.
Ja.
Aber gut, okay. Ja. Da sind wir wieder sehr, sehr, sehr detailverliebt.
Ja, das stimmt. Aber das ist mir halt einfach aufgefallen. Und in der, Szene auch, also als Bob vorher so Peter so rüffelt und sagt, also, ne, wie sprichst du denn? Sagt er ja, lass mal solche Zoten. Ne, also es sind also so Wörter, ne, wo du erstmal gucken musst, was?
Musst du erstmal nachschlagen.
Ja, also doch tatsächlich, ne, also das finde ich schon, das merkt man so André Mininger an, dass der so ein Faible hat für so altertümliche Wörter, ja.
Da lernen wir doch noch was.
Absolut, der Lehrauftrag ist absolut gegeben wieder, ne. Jetzt kommt natürlich eine wichtige Szene, weil sie mit dem Michael drüber sprechen, ja, du hast dir die Songs angehört, ja, weil der auch übelst auf Troublemaker abfährt und ja, hast du den denn in voller Länge angehört? Es kommt auch gleich nochmal eine Sache, wo ich so einen kleinen Logikfehler vermute, irgendwie zu hören, weil den ist ja total wichtig, ob er sich Troublemaker in voller Länge angehört hat. Sie reden nicht über In the Middle of the Night. Und wenn ich mir sage, okay, er wollte den Song hören, ist doch nicht gesagt, dass er sich den nächsten Song auch noch angehört hat, der so ungefähr 20 Sekunden lief und dann abbricht.
Ich weiß auch, also da komme ich auch nicht mehr hinterher, wo auf dem Band das war.
Ja.
Und Peter hat es ja nochmal zurückgespielt.
Das macht er aber, glaube ich, nur im Hörspiel. Also das, ja, also, wir, also im Hörspiel wenden die, glaube ich, sogar die Seite.
Ja, genau.
Und da ist nämlich in the middle of the night auch auf der anderen Seite drauf, was ich auch absolut als krassen Logikfehler deklariere, ja, im Hörspiel. Ist tatsächlich im Buch nicht so, weil da hören sie, ich meine, dass er sowieso auch vielleicht ein bisschen zurückgespult hat, aber wenn man sich vorstellt, die hat das aufgenommen, dann hat die das ja wieder zurückgespult, was ja Sinn machen würde.
Wann denn?
Na, naja.
Das geht ja nicht, sondern sie hat es aufgenommen und dann hat sie dieses Kassettending fallen lassen.
Ja, aber vielleicht, die hat das ja vielleicht auch schon viel, viel eher aufgenommen. Die hat das ja da, ne?
Also vor der Entführung am besten doch. Also so, also da sind so viele Logikfehler drin.
Ja, die wurde ja
drin,
nicht. Weißt du, also wenn wir jetzt schon vorgreifen wollten, ne?
Ja, ja.
Ist das ja nie das in Echtzeit passiert.
Nein, aber wenn wir jetzt wirklich von einer logischen Entführung mal an dieser Stelle ausgehen, also sie merkt, sie wird entführt, sie drückt auf die Aufnahmefunktion bei dieser Kassette, ja, und dann müsste es ja eigentlich in dem Moment, wo sie es fallen
genau,
lässt,
an der Stelle
muss ja die Entführung hinten sein.
Genau.
Also jeder, der den neu anhören würde, würde dann auf Play drücken
und
jetzt
gar nicht
und
hören,
was dann noch auf dem Band ist.
Genau.
Weil es ja da hinten
genau, man
ist.
Müsste es dann ja ganz bewusst zurückspulen und Peter hätte das ja nie gemacht, weil er, ne, er nimmt den Walkman, er drückt auf Play. Und dann hätte er in the middle of the night weitergehört. Ne, da wäre er eigentlich genau ja, da beim Rest des Songs gestartet, ohne Entführung oder schon beim nächsten Song.
Also, dass sie auf diese Entführung überhaupt kommen, ist schon ein großer Zufall.
Ja, genau.
An dieser Stelle.
An dieser Stelle, genau, super.
Ja.
Und auf jeden Fall ist aber für die beiden dann klar, als sie sagen, der hat sich den Song in voller Länge angehört, dass das danach passiert sein muss. Ne? Er hatte, sonst hätte er das ja nicht komplett hören können. Das schlussfolgern sie da ja in dem Moment ja folgerichtig. Ne?
Genau.
Und Peter hat auch eine einzig richtige Idee, finde ich, ja, dass er sagt, okay, also wir sind uns eigentlich jetzt einig, dass wir schon jetzt in diesem Moment von einer echten Entführung irgendwo ja ausgehen müssen, dass wir hier Beweismaterial irgendwie haben. Könnten wir doch vielleicht mal Inspektor Kotta anrufen, ne?
Gute Idee, finde ich auch.
Und nein, wir haben einen typischen Justus und nee, mhm, das machen wir mal lieber nicht, ne? Und er sagt, na gut, das hat ja der Michael uns die Nummer erstmal von Bianca. Gut, das finde ich vielleicht auch noch okay, dass Justus vielleicht auch sagt, okay, lass doch mal jetzt die Handynummer anrufen, wenn die Bianca rangeht und sagt, hier, jo, was geht ab, wie geht's, ne? Und sich meldet, dann wüsste man ja auch, ihr ist vielleicht nichts passiert, ne? Könnte man das ja auch noch mal irgendwie umgehen, Kotta doch ins Boot zu holen und ruft da die Nummer an, die der Michael ihnen gegeben hat und es meldet
genau,
sich.
Sie verlassen aber erstmal das Fitnessstudio und da auch Logikfehler, kurzer. Ich muss alle Logikfehler aufzählen. Die sagen ja zu diesem Michael, wir nehmen das Ding jetzt mit. Und dann kann sie ja den Walkman bei uns abholen. Die war noch nie an der Zentrale und auf dem Schrottplatz. Sie war aber schon in diesem Fitnessstudio. Es wäre ja viel logischer, diesen Walkman einfach bei diesem Fitnessstudio abzugeben, oder?
Ja, da, genau. Ja, da, auf jeden Fall. Also die wird ja auf jeden Fall, wenn sie ihn wirklich da verloren hätte, und dann würde sie dahin gehen, weil da war sie zuletzt, ne? Aber dann erhoffen sich ja wahrscheinlich die drei Fragezeichen, dass dann der Mike sagt, na, dann haben die drei Jungen mitgenommen, du findest sie da und da, ja, ne? So, und weil sie es halt einfach nicht aus der Hand geben wollen, auch das Ding, ja.
Gut, aber logisch ist es
nicht. Nee, absolut
gut,
nicht.
Und jetzt hat der Michael auch noch gleich Feierabend, aber da arbeiten ja auch noch drei andere Leute.
Ja.
Egal. Okay. Also ihr merkt, es wird eine, ich will nicht sagen anstrengende Folge, aber zwischendurch musste ich mich halt ein bisschen aufregen.
Ja, ist ja auch größtenteils zu Recht, ne?
Gut, aber ich habe dich unterbrochen. Also sie stehen jetzt wieder unten auf dem Parkplatz und wollen jetzt wenigstens mal diese Handynummer anrufen.
Genau, ne, um einfach rauszufinden, geht die da ran. Und es meldet sich tatsächlich auch jemand, aber es meldet sich jemand in einem gebrochenen Englisch, ja, ein Juan González in Tijuana. Ich gerade gefunden, ein Handy hier auf Straße.
In Mexiko. Ja, und dann ist die Folge, das Kapitel ist an der Stelle dann zu
so
Ende.
Ist es.
Okay, nächstes Kapitel, nicht die betenden Hände, sondern die bettelnden Hände.
Ja, wir sind ja zurückgelassen worden mit, das Handy befindet sich jetzt in Tijuana, Mexiko. Ein Juan González hat das Gespräch entgegengenommen und war nicht amused und hat einfach aufgelegt. Also er hat nur gesagt, ich habe gerade das Handy gefunden und ich weiß gar nicht, was du jetzt willst. Pup, pup, pup. Ne? So.
Genau.
Polizei.
Und sagt aber, er nennt noch so eine Adresse.
Ach ja, stimmt.
Justus ist sofort entflammt und will hin. Und zwar sofort und sagt, in 3 Stunden sind wir da. Überhaupt kein Problem, los.
Also das ist wirklich so klassischer Justus. Also das ist ja nun wirklich, ne, also...
Aber ich finde, es ist schon drüber als normal.
Ja, das stimmt.
Ich mein,
also der Aktionismus ist ein bisschen extrem übersteigert.
Wir fahren jetzt sofort los. Habt ihr eure Ausweise dabei? Wir fahren jetzt sofort nach Tijuana. Kurze Recherche an dieser Stelle. Etwa 2 Millionen Einwohner gibt's in Tijuana. Infolge von Mexikos Drogenkrieg galt Tijuana eine Zeit lang als die gefährlichste Stadt der Welt mit einer sehr hohen Mordrate. Nur mal so am Rande.
Ja, ne? Stimmt. Was eigentlich total unnatürlich ist, was so auch gar nicht passt, das werden wir, glaube ich, aber später auch nochmal, also wirklich gar keine Vorbereitung. Also es geht nicht nochmal in die Zentrale,
null.
Es wird überhaupt nichts mitgenommen, außer ein Peilsender, den er vorsorglich einfach natürlich mal eingesteckt hat. Den hat er natürlich immer dabei, nur für den Fall.
Ich sag gleich mal, was sie alles nicht dabei hat.
Aber
die Ausweise haben sie halt dabei und das finde ich ganz gut. Das wird im Buch gesagt und das fehlt mir halt im Hörspiel. Da denke ich so, wo ist denn da die elterliche Kontrolle? Sagen die herzlichen Glückwunsch. Ihr seid mal einfach weg und dann seid ihr schnell wieder da. Aber es wird wenigstens, das wird im Buch erklärt. Sie wollen so tun, als würden sie bei Peter schlafen, denn seine Eltern sind übers Wochenende weg und dann sagen sie, sie schlafen bei den Chance und von daher, das ist eine Erklärung, mit der kann ich im Buch sehr gut leben. Und das ist so eine Kinder-Jugendlichen-Erklärung, das funktioniert ja auch, ne? Auf jeden Fall ab nach Mexiko.
Ja.
Der Tank ist voll und
es geht
ab dafür.
Ab, ne? Also Peter, ja genau, den fahren sie ja schon, ne? Und dann kommt der Peter, der sagt, vielleicht wäre es doch mal ganz cool, Inspektor Cotter vielleicht Bescheid zu sagen, weil es wäre ja auch mal schön, dass irgendjemand auch weiß, dass sie da gerade hin unterwegs sind. Wer weiß, an welchem Straßengraben die sonst irgendwo dann am Ende liegen.
Also ich finde auch in dieser Folge Peter wirklich ganz weit vorne.
Und
auch
doch
immer die Stimme der Vernunft. Ja. Lass uns Kotte anrufen, lass uns irgendwem Bescheid sagen. Wäre es nicht eine gute Idee?
Ja.
Wir sprechen hier von einer Entführung und Justus ist sehr verbohrt in dieser Folge. Das ist schon krass.
Also das ist schon wirklich einfach zu krass, ne? Und er macht ihn ja sogar so auf Justus Manier, habe ich ja auch aufgeschrieben, er macht ihn auch so richtig dumm, ne? Er sagt ja dann so, weil er sagt wirklich, das Mädchen ist entführt worden und wir wissen ja gar nicht, ob das Erpresser sind, die Familie erpressen wollen, wir wissen überhaupt nichts über sie, und dann sagt er bei deiner überaus emotional vorgetragenen Befürchtung, ne? So, ja, also er macht ihn auch noch richtig, dass er auch merkt, dass er das jetzt überhaupt nicht ernst nimmt, was er sagt. Ne? Das ist eigentlich schon auch wieder mal so Justus, der sagt, na, du weißt überhaupt nicht, was jetzt richtig ist, ne? Wie man jetzt reagieren soll. Ne?
Und ich finde, Peter reagiert genau richtig.
Ja.
So. Und sie sind dann auch ratzefatze in Mexiko. Und dann sehen sie auch am Straßenrand, daher wohl auch die Titelgebung von dem Kapitel. Sie sehen da sehr, sehr viele arme Leute. Und finden auch relativ schnell zu dieser Adresse. Übrigens, was sie dabei haben, ist ein Stadtplan von Tijuana.
Ja, auch
habe ich auch immer im Handschuhfach.
Klar. Nee, das ist alles irgendwie ein bisschen...
Egal.
Ja, müssen wir so hinnehmen. Und wir kommen dann aber auch in so eine... Ja, wie Tijuana eben, wie du schon gesagt hast, ne, total ärmliche Zustände, gefährlich. Sie kriegen auch direkt Schiss, ne? Also sie wissen auch direkt hier, oh Gott, hier, wo sind wir eigentlich nur hingeraten, ne? Und als sie aus dem Auto aussteigen und sich so ein bisschen umgucken, klingelt das Handy von Justus und er guckt drauf und sagt, ja, das ist, da ruft jemand von Biancas Handy an.
Genau, und es ist wieder dieser Juan González, der sagt, ja, er hat ja nicht nur das Handy gefunden, sondern er hat halt auch gesehen, dass so ein blondes Mädchen, das hat absichtlich fallen lassen und sie wurde mit einer Pistole bedroht und alles sehr gefährlich. Und Justus sagt, ach, können wir uns nicht treffen? Ich hätte das Handy gerne. Das will aber Juan nicht. Und er sagt, nee, keine Polizei und will kein Treffen. Und er will das Handy behalten. Er ist ja arm, ne? Und dann will er wenigstens das Handy behalten. Aber er hat noch netterweise gehört von so einer Adresse, die dem Taxifahrer genannt wurde. Und die gibt er dann an Justus weiter.
Genau. Und dann wollen sie sich natürlich ja prompt auch auf den Weg machen, dahin zu fahren zu der Adresse. Ja.
Und dann, Canon del Padre.
Genau. Und da werden sie auch prompt, als sie das so laut sich erzählen, werden sie prompt angesprochen von einem Mann, Alfonso. Und er möchte natürlich sich sofort anbieten. Dann hat er gesagt, ja, ihr wollt zu der Adresse, ich kann euch da hinbringen. Hier, ich mach das für euch, ne? Und bedrängt die da ganz schön, ne? Und sie sind aber so schlau, das abzubügeln, ja, und zu sagen, hier, nee, lass mal, wir finden das schon und ne, wir haben da kein Interesse dran und verschwinden dann schnell im MG und der Alfonso schimpft wie ein Rohrspatz hinterher.
Ja, ja, und also letztendlich war es so eine Art Trittbrettfahrer. Ja. Also ich habe ja auch gedacht, na, was passiert mit dem noch? Weil den kennen wir aus dem Hörspiel nicht, diesen Alfonso, aber der taucht nie wieder auf. Der war nur für diesen Moment da, um vielleicht auch nochmal zu zeigen, das ist halt kein ungefährliches Pflaster, wo die sich da rumtreiben und Und während sie dann im Auto sitzen, überlegen sie halt auch noch, was sie denn dann so machen, wenn sie wirklich irgendwie was finden, ob sie dann irgendwie klopfen und bei den Entführern mal fragen, ob sie jetzt die Bianca auch wieder mit nach Hause nehmen dürfen zum Beispiel.
Entschuldigung, die wird man dann gerne auch mal mitnehmen, ja?
Also auch das ist halt nicht zu Ende gedacht.
Nee, überhaupt nicht. Ne? Also ich denke mir immer vorstellen, die fahren dann dahin und was machen die dann? Und keiner weiß Bescheid. Ne?
Keiner weiß Bescheid, es wird dunkel. Die fahren in eine, also die sind nicht nur, jetzt am Anfang waren die ja irgendwo im Zentrum von Tijuana, wo noch viele Leute unterwegs sind, aber jetzt fahren die in so eine ganz fiese, schlimme Ecke mit Wellblechhütten und nur so ein paar Kakteen.
Also, und dann ist es total wurscht, dass das keiner weiß, ne? Und dann aber sich dann drüber, ne, erstmal sprechen, ja, wir haben eine ganz wichtige Detektivregel außer Acht gelassen, ne? Wir haben keine Diskretion gewahrt, weil wir ganz laut gesprochen haben, deswegen hat der Alfonso uns ja auch belauscht und wollte uns gleich seine Hilfe anbieten, ne? Sowas eruieren sie dann, aber dass keiner von denen irgendwie eine Taschenlampe dabei hat und du hast noch was, viele mehr Sachen auf der Liste noch stehen, was sie alles nicht dabei haben, ja? Und ein akkuschwaches Handy, ja, mit dem sie dann wahrscheinlich unter Umständen noch nicht mal mehr telefonieren können, wenn ich noch auf die Funklochproblematik dazu käme. Ja, also,
Und ich bin ja noch nicht mal Mutter, das muss ja für dich noch mal ganz an. Also, wenn deine Jungs auf solche Ideen kommen, huiuiui, also da wäre ich ja auch, also, aber das hätte ich, glaube ich, aber, also, wenn ich die, ich überlege jetzt, wenn ich die als Kind gehört hätte, also, ich glaube, also so. Ich glaube, das wäre mir auch schon ein bisschen komisch vorgekommen. Also ich glaube, das hätte ich jetzt auch nicht gemacht.
Wüsste ich gerne, ne? Also wie ich das als Kind empfunden hätte. Wüsste ich total gerne, ne? Also gut, ich hätte meine Kinder mal fragen können. Die lieben übrigens dieses Hörspiel sehr. Treffenden Stellen kommen wir dann noch. Die mögen das echt sehr gerne und ich hätte mich im Vorhinein nochmal mit Lennart unterhalten sollen, ob der das auch komisch gefunden hätte.
Ja, gut, aber ich glaube, unser Erwachsenenohr ist da vielleicht zusätzlich noch ein bisschen kritisch. Aber absolut. Da würde ich, also, ich sag dir, ey, wenn ich solche Jungs zu Hause hätte, da gäb's aber Ärger.
Ja, vor allem erst wirst du angeschwindelt, dass die woanders pennen, ne? Dann setzen die sich nach Tijuana ab.
Ey, wenn die dann irgendwo in der Zentrale irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen zu viel Cola trinken würden die ganze Nacht dann, und irgendwelche Videospiele spielen, geschenkt. Ja. Aber dann fahren die nach Tijuana und dann denke ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also so,
Das kann man nicht für gut nehmen, ne? Und wie gesagt, keiner weiß Bescheid, die sind da in einer total entlegenen Gegend, haben echt nichts dabei. Es ist stockdunkel, die kommen da an und ist ja auch, das Kapitel heißt auch im Dunkeln nirgendwo, ne? Also ist ja auch sehr, sehr treffend, ne? Also das ist da, wo sie jetzt sind. Und Peter und Bob
wollen ja auch wirklich, also sie wollen ja nicht, aber Justus zieht ja alle Register und sagt, dann mache ich das eben alleine. Ja. Und Peter sagt ja auch, ich werde hier moralisch gezwungen.
Ja. Ja, das stellst du nochmal schön raus, ne? Diese das kommt dann auch später nochmal, ne? Also, was Justus eigentlich für eine Macht ausübt, so, ne, auf die beiden und die irgendwie auch immer irgendwo gezwungen sind, weil sie ihn eben nicht alleine lassen wollen. Das passt ja dann wieder zu dem Madonna-Fall auch, ne, wo wir das ja auch schon hatten, wo er dann wirklich am Ende alleine los ist, ne, und dann auch gesagt hat, naja, dann kommt er halt nicht mit, dann mache ich es halt trotzdem, ne? Und die beiden aber ja trotzdem dann auch dazu animiert, weil ihnen ja was an ihm liegt, ne? Dass sie ihm helfen wollen, ne? Also dann doch auch nicht sagen, wir fahren jetzt zurück und bleibt doch, wo der Pfeffer wächst, ne? Also sie würden ihn auch niemals alleine in Tijuana lassen, ne? Also sie hätten niemals, Peter hätte jetzt nie den MG genommen mit Bob und wäre wieder zurückgefahren ohne Justus, ne?
Natürlich nicht.
Das weiß er auch ganz genau. Ja. Genau. Ja, und dann sind die da angekommen und dann
finden sie diese verfallene, einsame Hütte mit der passenden Adresse. Das ist dann irgendwie Canyon del Padro 13, was weiß ich, 43 oder so. Mhm. Also da drumherum ist nichts. Es ist auch furzdunkel. Ja. Und die pirschen sich halt zu dieser Hütte. Und Justus fällt dann einfach mal mit der Tür ins Haus.
Ja, das ist schon schön. Ne?
Das ist so ein richtiger Schreckmoment. Also das ist einer der ersten oder der erste Moment, wo ich denke, ah, da bin ich wieder wach, wenn ich es zum Einschlafen höre. Aber es ist generell, um auch nochmal auf unsere Triggerwarnung zu kommen, es ist keine Einschlaffolge.
Ja, das stimmt, weil es gibt dann so ein paar Momente, ne, die einen dann wieder wach
rütteln.
Ja, ne?
Es wird noch gekreischt und geschrien und es gibt noch Momente, aber auch aus gutem Grund wird geschrien, aber ja, da sind wir noch nicht. Aber jetzt erstmal sind wir plötzlich im Haus.
Genau, und es ist schäbig, man kann es sich richtig vorstellen. Ne? Also ich finde, man kann es lesen und kann es riechen, sehen, schmecken. Ja, also man hat es irgendwie in allen Poren. Ne? Also wie man sich so eine schäbige, verranzte Hütte halt vorstellt. Und Peter will sofort Cotta informieren. Wieder mal eine clevere Gedanke. Daumen hoch. Ja. Justus sagt auch, okay, ja, also ich wäre jetzt dafür eigentlich empfänglich. Okay, ich gebe dir nach. Guckt auf sein Handy und sagt, ich habe aber keinen Empfang und außerdem ist der Akku gleich leer.
Ach, der ist aber im richtigen Moment, ja, genau, der Akku ist leer. Und das ist alles so praktisch, das passt halt super. Und sie haben ja auch, du hast es eben gesagt, Taschenlampen haben sie vergessen. Also das, was sie ja quasi immer am Körper haben sollten und so. Also Entschuldigung, sie haben Stadtplan von Tijuana und einen Peilsender, aber sie haben keiner von denen hat eine Taschenlampe. Ja, ja. Also
Peter hat manchmal sogar ein Maßband in der Hosentasche, ne? Aber eine Taschenlampe als Detektive haben sie natürlich nicht dabei. Aber ich muss noch was ganz Kurzes einwerfen. Als nämlich der Justus sagt, du Peter, ich würde jetzt eigentlich total gerne den Cotta anrufen, aber ich habe hier weder Empfang noch habe ich noch Akku, sagt Peter, bitte?
Ja.
Da klingeln immer meine Alarmglocken, da sehe ich immer ein ganz großes Katrin.
Das ist das zweite Bitte von Peter. Ja. Genau. Insgesamt sind da mehrere Bittes, von daher glaube ich, ist es vielleicht so ein Minninger-Ding.
Ja. Vielleicht, ne? Also das ist, ich muss ja auch sagen, ich kenne das, also wenn ich jetzt so auch hier Stimmen aus dem Nichts und sowas, ich glaube, da kommt das auch öfter vor. Das wäre mal zu eruieren. Martin, aber hat er ja schon ganz viele damals aufgelistet, ne? Als du das erste Mal das aufgeworfen hast, genau. Und und dann ist es natürlich, keiner hat eine Taschenlampe dabei, jetzt könnten sie natürlich das Handy nehmen, aber das hat ja nun kaum noch Akku, da willst du natürlich nicht die Lampe anmachen, ne? Das ist ganz, ganz klar. Und dann funktioniert die ja auch nicht. Wenn der Akku zu schwach ist, würdet ihr auch tatsächlich noch nicht mal angehen, aus Akkuspargründen.
Ach, das ist alles so praktisch, genauso so praktisch, dass der MG plötzlich nicht mehr abspringt, als sie nach Hause fahren wollen. Ne?
Und da können sie ja auch nicht nachgucken, was überhaupt mit dem Auto ist, weil keine Taschenlampe, kein Licht, draußen ist stockenrabendunkle Nacht.
Dunkel wie im Hamsterpopo.
Ja, stimmt. Das war geil. Kann man sich gut vorstellen. Das ist dann sehr gut beschrieben.
Habe ich sofort ein Bild.
Absolut. Sehr geil. Ja, und dann haben sie natürlich eine einzige Möglichkeit. Entweder sie übernachten in der Horrorhütte oder sie übernachten im Auto. Also ich glaube, ganz kurz offeriert ja Justus Peter, schlaf doch im Auto, aber dann weißt du halt nicht, wer da so nachts vorbeikommt. Ne? Es ist doch schöner, wenn du bei uns mit in die Hütte kommst, ne?
Ja, aber ich würde trotzdem das Auto nehmen. Aber zum Glück haben sie ja übrigens, im Auto sind noch Decken.
Ja, das haben sie auch dabei.
Also da ist so ein bisschen, die haben so ein bisschen gepackt wie ich. Also ich bin ja auch irgendwie so, ich packe immer die falschen Sachen ein. Zu viel von dem einen, zu wenig von dem anderen, an manche Sachen gar nicht gedacht. Und ja. Aber ich habe jetzt, das hat mich jetzt beim Urlaub in Amerika getröstet, so nach dem Motto, egal was. Ich meine, die meisten Sachen kann ich ja nachkaufen. Das können die jetzt nicht. Da in dieser Wellblechhütte. Ne? Also so das Argument stimmt. Würde da jetzt nicht zünden. Aber wenn du jetzt deine Zahnbürste vergessen hast im Urlaub, die kannst du ja notfalls nochmal nachkaufen oder so.
Ich habe es einmal, als wir nach Ungarn gefahren sind, da war ich fürs Packen verantwortlich. Die Geschichte muss ich jetzt erzählen.
Unbedingt.
Ganz, ganz liebe Grüße an meinen Mann. Denn ich war verantwortlich, die Sachen zu packen. Und ich habe die Kindersachen gepackt, ich habe meine Sachen gepackt, ich habe seine Sachen gepackt. Wir sind losgefahren, wir kamen an. Und wir haben dann die erste Nacht geschlafen. Er macht den Koffer auf und möchte sich eine Unterhose aus dem Koffer nehmen. Und ich habe alles eingepackt, außer die Unterhosen. Da war ich erstmal Mode. Aber auch das, wie gesagt, in der heutigen Zeit gar kein Thema. Wir sind halt
in
zu Niedern gefahren
und
haben halt
kaufen,
Unterhosen gekauft. Ja, aber es war erstmal wieder so schön, so typisch, ne? Alles packst du ein, an dein Handy hast du gedacht, aber meine Unterhose nicht.
Vielleicht lag der Stapel dann noch auf dem Bett, weil der einfach
Ich habe sie einfach überhaupt nicht eingepackt. Ich habe auch überhaupt nicht daran gedacht, ehrlich gesagt, in dem Moment. Ja, ein kleiner Exkurs. Entschuldigung.
Genau, also ob Justus, Peter und Bob jetzt noch Unterhosen zum Wechseln dabei haben, wissen wir nicht. Aber wir wissen, das Kapitel ist an der Stelle zu Ende. Und es ist ein bisschen anders als im Hörspiel. Also so ein bisschen ausgiebiger sprechen sie noch über Kotter im Buch etwas mehr. Ja, also da reitet Peter noch ein bisschen mehr drauf rum und anrufen und sagen. Genau. Und dann so, das haben sie ein bisschen gekürzt im Hörspiel. Ja.
Müssen wir jetzt bei Kapitel Nummer 8 eine ganz, ganz große Triggerwarnung setzen für alle Arachnophobiker?
Ja, aber auch für Nicht-Arachno. Also ich finde jetzt Spinnen, also ich stehe nicht sofort auf dem Stuhl und verlasse nicht den Raum, aber ich finde sie so, geht so angenehm und also.
Da sind wir ja super Gegenpole. Ich mag Spinnen sehr.
Du magst Spinnen. Ja, guck mal, dann fahre ich doch mit dir weg. Also nein, also ich versuche mich ja im Griff zu haben, aber ich. Ja, gut.
Ja, also das pure Entsetzen begegnet uns als Kapitelüberschrift und auch in diesem Kapitel. Denn sie wollen die erste Nacht in dem Haus verbringen. Peter hat Durst. Sie haben natürlich
weder
was zu essen noch zu trinken. Sie haben einfach mal so gar nichts dabei, außer einen Stadtplan und einen Peilsender und einen Akku, Handy ohne vollen Akku. Und er geht ins und jetzt muss ich wirklich das Hörspiel.
Das wird aber schon eklig. Moment, er will ja aus dem Wasserhahn trinken. Ja. Und da denke ich schon, in Mexiko, also Entschuldigung, aus dem Wasserhahn. Was haben wir denn da alles schon gehört? Ja, Durst, ja. Mhm. Trotzdem, also da wird es bei mir das erste Mal schon, dass ich denke, ach, so viel Durst habe ich jetzt
doch. Ich stelle mir auch vor, ungeachtet dessen, was jetzt gleich passiert, aber wenn der dann in dieses schäbige Haus und ich stelle mir vor, du machst den Wasserhahn auf und da läuft erstmal so eine braune, Entschuldigung, das muss ich auch ein bisschen
Wo
hast du deine Ekelquietsche? Wir müssen einen kleinen Exkurs machen. Hast du sie irgendwo liegen?
Nee.
Ich muss einen ganz kleinen Exkurs machen.
Lag früher mal auf dem Schreibtisch. Ich glaube, ich habe die in das Spiel zurückgebackt. Quietsch, quietsch.
Ja, es war aber so toll. Dass da so eine braune Suppe rausläuft und das willst du dann trinken. Also dann würde ich wahrscheinlich auch lieber mal riskieren, meine Nacht nicht zu trinken, als mir das anzutun. Aber wir werden ja in einen panischen Schrei.
Ja, und vorher ist auch noch das Licht ausgegangen. Also es gab wohl noch Licht in der Hütte und plötzlich gibt aber auch noch diese Lampe, die Deckenlampe gibt den Geist auf. Also Peter ist schon kurz vorm Nervenzusammenbruch. Also es ist ein ekliges Haus. Es ist weit draußen. Alle haben Durst, sind gestresst und es ist auch plötzlich noch dunkel. Und dann kommt der Schrei.
Und ich muss echt sagen, im Buch kommt er auch rüber. Jetzt haben wir aber natürlich das Hörspiel im Ohr. Ich hätte gerne jetzt andersrum gern mal gewusst, wie hätte ich das gelesen, ohne das Hörspiel zu kennen. Jetzt habe ich aber natürlich das Hörspiel im Ohr und Jens Wawrzeczek, man muss ihn adeln für diese Szene. Ja.
Dieser Schrei ist so
mega. Ich kriege jetzt schon die ganze Haut, nur weil ich drüber nachdenke. Ja.
Und dann kommt er da raus und schreit raus, sie wird uns alle umbringen. Ja. Und du denkst,
was ist los?
Und er erzählt eine Riesenspinne und die anderen machen sich erstmal ein bisschen lustig.
Ja. Eine Spinne? Deswegen bist du
ja überreagieren und so.
Wegen einer Spinne, ja.
Aber Panik Peter ist einfach so genial in dieser Szene.
Ja.
Und
Genau, und Justus und Bob wollen natürlich danach gucken, Und dann auch sie müssen dann einsehen, okay, es war nicht ganz unberechtigt,
Weil?
Also
jetzt kriegen die beiden sogar ein bisschen Angst. Da geht das Handy, glaube ich, in ein Streichholz haben sie,
Feuerzeug.
Genau. Also, es wird hier beschrieben, diese Spinne, die da im Waschbecken sitzt, hat einen billardkugelgroßen Körper und bleistiftdicke Beine. Also das ist schon, da kann man schon ein bisschen Angst kriegen.
Ja. Also das sagt ja auch, die füllt das ganze Becken aus und ich meine, also wie gesagt, ich mag Spinnen und die können auch schön groß sein, dürfen auch haarig sein und ich nehme die auch auf die Hand und die dürften auch über mich drüber krabbeln. Nichtsdestotrotz, wenn man das aber so beschrieben kriegt und wenn man dann auch so hört, wie die darüber reden und dass die das so unglaublich eklig finden, da kommt der Ekel bei mir auch rüber. Also ich kann den, obwohl ich sie mag, kann ich den trotzdem nachempfinden,
Ja, Und bei mir macht das schon was. Also ich finde es schon fies, vor allen Dingen, weil sie, dann macht sie ja was. Vor der Sache haben ja alle Leute immer Angst, die so mit Spinnen zu tun haben. Denn jetzt springt diese Spinne auf die Jungs zu.
Ja.
Und davor hat man ja, man ist ja immer so Auge in Auge mit der Spinne. Bewegt sie sich, bewege ich mich auch. Und wie kriege ich die da weg? So mit dem Glas oder keine Ahnung mit was. Und dann guckt man einen Moment in eine andere Richtung, weil es irgendwo geknackt hat, ist die Spinne weg. Und dann denkt man ja immer so. Und genau das passiert. Sie springt halt auf die Jungs zu und landet auf Bobs Schuh.
Ja, und das ist dann schon ein bisschen gruselig, ne? Der Justus sieht zu, dass er sein Feuerzeug wieder ankriegt. Es wird ihm auch mal ein bisschen heiß, ne? Also das Klar. kann er auch nicht. Also jeder, der schon mal ein Feuerzeug lange versucht hat, brennen zu lassen, weiß,
das tut weh,
dass man sich echt derbe den Daumen verbrennt. Also man kann das schon nachempfinden, ne? Dass es nicht ewig lange geht mit dem Licht. Bob heldenhaft schafft es aber trotzdem, da ein Eimer, der echt mit ekligen Sachen gefüllt ist, weil irgendwelche alten Putzlappen und ist noch Wasser drin, das ist abgestanden, das stinkt und mufft und kippt das schnell aus, Spinne ist gefangen und er bringt sie weit raus, ne? Also er bringt sie erstmal raus, weil sie natürlich wissen, ne?
Nee, das ist auch schön, dass sie ja erstmal, bevor sie rausbringen, überlegen sie ja, nachdem sie den Eimer irgendwie, dass sie den Eimer beschweren müssen, weil scheinbar rappelt die so richtig, die will raus aus diesem Eimer, diese Spinne, da kriegt man noch eine Größendimension nochmal verpackt.
Ja,
und dann, Justus, daher schlage ich vor, dass du dich mit deinem Allerwertesten da draufsetzt und dich in dieser Position die ganze Nacht als Gefängniswärter betätigst.
Ja.
Und Bob meint ja, er könnte ja dann ein bisschen deeskalieren und schlägt dann vor, die Spinne dann noch rauszubringen, ne?
Genau.
Zeitung drunter schieben und dann rausbringen und so.
Ja.
Gute Idee, guter Move von Bob, damit die ganze Sache nicht noch weiter eskaliert. Aber ich hätte jetzt auch ungern mit dieser Spinne die Nacht in diesem Haus verbracht.
Ja, also es war schon die richtige Entscheidung, die dann irgendwie rauszubringen. Ne? Weil sie ja auch sagen, ja bitte weit weg, weil die kommen ja wieder zurück. Ne? Die finden schon
die
irgendwie
Die finden ja wieder
Weg
zurück. Ich habe die ja früher auch immer nach draußen getragen.
Ja.
Da hieß es, du hast die nie weit genug getragen. Die können sich sehr gut erinnern, wo die hergekommen
Ganz
sind.
Ganz genau. Ne? Deswegen lässt er sie auch dann über Nacht unterm Eimer. Ne?
In dem Eimer, genau. Da kommt sie ja auch eigentlich mit klar. Also dann haben sie auf jeden Fall das sehr gut irgendwie hinter sich gebracht. Aber während sie gerade die Spinne rausbringen, merken sie, dass ein Auto kommt. Mhm. Sie sehen Scheinwerfer.
Genau.
Und da kommt halt irgendwie ein Typ, bleibt halt irgendwie in der Nähe vom Haus stehen. Und sie haben halt total Angst, also im Buch noch mehr als im Hörspiel, dass der jetzt in dieses Haus reinkommt. Und sie haben aber die Tür zugemacht. Und der fummelt dann halt auch noch so ein bisschen an der Tür rum und rappelt.
Genau.
Und da hat Peter so Angst, dass da irgendwie jetzt einer kommt und ihn mit der Brechstange noch irgendwie den Schädel einschlägt und so.
Ja. Genau, dann kommt er aber nicht rein, ne? Und dann geht er irgendwie ein Stückchen weiter ab und bleibt an einem Kaktus stehen und sie gucken den zu und wundern sich, was macht er da jetzt an dem Kaktus? Und dann
er pfeift auch noch ein fröhliches Lied.
Verrichtet seinen Notduft. Er pinkelt da an den Kaktus, ja. Was dann auch gleich quittiert wird, ne? Das ist ja wahrscheinlich das erste Mal, dass wir jemanden dabei beobachten, wie er seinen Notduft verrichtet. Ja,
kann ich ja auch drauf verzichten. Vor allen Dingen, wenn das halt so ein Trottel ist, der dann halt auch noch den Eimer da irgendwie bei umkippt.
Die Idee war so gut, ne? Und dann stößt er auch noch den Eimer um, ne? Also.
Genau, aber der Typ verschwindet dann wieder und wollte dann halt schon nicht die drei irgendwie umbringen und war nicht hinter denen her, sondern wollte einfach nur pinkeln und die Spinne befreien,
genau.
Keine Ahnung. Auf jeden Fall gehen sie dann schlafen.
Und sie gehen getrennt schlafen.
Mhm.
Peter schläft alleine. In einem
Der hat
Zimmer.
Gewonnen beim Schnick, Schnack, Schnuck und hat das Kinderzimmer gewonnen, weil da gibt's wohl sowas wie ein Bett.
Klar, also das ist natürlich die super bessere Option, alleine zu schlafen, statt mit allen zusammen. Wenn gerade noch ein scheinbar Verrückter an der Tür gerüttelt hat, dann will er alleine schlafen. Also das finde ich auch überhaupt nicht konsistent, passt überhaupt nicht zu Peter. Also an seiner Stelle, der hätte, glaube ich, nicht so reagiert sonst. Aber
nein, aber wir brauchen es für die Geschichte, dass Peter alleine in diesem Zimmer ist. So. Und
richtig.
Der kann halt nicht einschlafen, was ich ganz gut verstehen kann, weil man ist aufgewühlt und er denkt ja auch, er will wach bleiben, damit nicht noch irgendwie was passiert. Dann wird er aber doch müde und dann raschelt es unterm Bett und dann sagt eine Stimme, ich habe Angst.
Oh Gott, oh Gott. Also selbst wenn man das Hörspiel nicht kennt und das nur liest.
Herr Minninger, ich habe schon sehr viel gemeckert in dieser Episode, aber das ist ich würde sagen, im Drei-Fragezeichen-Kosmos, eine der besten Szenen, sowohl im Buch als auch im Hörspiel.
Ja, ja. unterschreibe ich so, weil das ist so dieses, oh nee, also das weiß ich nicht. Ich glaube, ich hätte erstmal sofort einen Herzinfarkt gekriegt oder was weiß ja. ich. Ne? Also ich möchte nicht in Peters Haut stecken.
Nein. Also. Und es geht so rauf, runter und man kann sich total gut, also ich identifiziere mich ziemlich sehr gut mit Peter, dass der eigentlich in dieser Situation nicht sein will und das ist alles nicht ja. so seins, aber er muss da halt durch. Und dann passieren so Sachen, die er nicht so in der Hand hat. Und also das ist so, boah, also man leidet, also man geht richtig, richtig mit.
Absolut, so. Ja. Und er weckt dann die anderen beiden und sagt, ey, Leute, da ist ein Kind unter meinem Bett. Erstmal gar nicht davon ausgehen, ne? Also was das jetzt überhaupt ist, ne? Also ja. die hören diese scheinbare Kinderstimme, ja, ich habe Angst und ne, aber die anderen beiden sind auch erstmal relativ cool wieder und sagen, ja, komm, lass mal gucken, ne? Also,
Ja.
Also, da wäre mir aber auch
was
da
hast du denn wieder?
Zum Stift ja, gegangen, ja. wenn ich das gehört hätte, wenn mein Freund da reinkommt und sagt, da liegt jemand unter meinem Bett. Aber es ist halt wieder, ne, sie denken ja, okay, typisch Peter, ne, was hat er wieder laufen, ne? Aber auf der anderen Seite haben sie ja gerade festgestellt, er hat panisch geschrien und es war wirklich eine ziemlich eklige mhm. Situation mit der Spinne, ja. Ja, auf jeden Fall finden sie dann die Puppe.
Genau, und Justus findet unterm Bett dann die Puppe und da ist so ein Bewegungssensor am Bein und die fängt irgendwie an zu sprechen. Und Peter treibt ja die ganze Zeit um, warum die Puppe unter dem Bett geflüstert hat.
Hm.
Und bringt dann die Puppe ins Kinderzimmer und holt dann die Matratze zu den anderen und dann wollen sie am Morgen erstmal über alles sprechen. Dann legen sie sich erstmal wieder hin, aber jetzt sind sie ja irgendwie wieder.
Das ist da auch schon, dass dann die Ratte vorher noch da ist, also damit sie auch herauskommt, warum
sie... Nee, die kommt dann später, am nächsten Morgen, gut, genau. Okay. Da wird das Rätsel im Buch dann gelöst. Genau, am nächsten Morgen haben
okay.
Justus und Bob dann schon mal noch zwei andere Puppen gefunden und untersuchen die und dann wacht Peter erst
ja,
auf.
Ich finde die Situation so geil, muss ich echt gestehen. Ne? Also du schläfst da, wirst wach und dann sitzen deine zwei Freunde am Tisch. Auf einmal sitzen da drei Puppen auf dem Tisch. Du hast dich vorher schon vor einer Puppe erschreckt und dann sitzen auf einmal noch zwei andere da und die, na, moin, hast du auch ausgeschlafen? Ist doch alles ganz normal. Wir trinken hier ein Tässchen Tee. Machst du mit?
Genau, und dann sehen sie im Kinderzimmer eine Ratte von rechts nach links laufen.
Genau.
Und Bob macht erstmal die Tür zu. Und wir haben das Rätsel an der Stelle gelöst. Die Ratte hat die Puppe angemacht. Also ist da irgendwie dran gekommen und deshalb hat die Puppe angefangen zu flüstern. Im Hörspiel habe ich immer gedacht, das ist die Spinne, die zurückgekommen
ist. Das habe ich auch gedacht. Weil ich dachte, Mensch, der Eimer ist umgestoßen, ne? Man hätte das auch tatsächlich vermuten können. Ne? Weil ich auch dachte, oh Gott, das ist hier Angriff der Superspinne 2.0. Ne?
Und da wusste ich ja nicht, also im Nachhinein weiß ich nicht, was ich gruseliger finde. Also eine vor Ratten hat jetzt auch nicht so Angst, weiß ich nicht. Aber,
ich auch nicht so
aber eine Spinne, die so groß ist, dass
sie genau
so eine Puppe
okay,
anmachen kann,
ja.
weil die da vorbei... Hm.
Ja, also da wird es einem schon noch ein bisschen anders, ne?
Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte so richtig Angst vor Spinnen. Also ich habe so ein bisschen, ne? Aber wenn jetzt so, also wenn ich mir jetzt nicht mal ein Plattencover gerne angucke, wo eine Spinne abgebildet ist. Also ich glaube, Sebastian, für dich ist es nichts, außer in Gesellschaft bei viel Licht.
Genau.
Genau.
Das ist schon übel, ja.
Genau, aber dann sind sie ja mit der Ratte erstmal fertig, weil sie haben ja die Tür zugemacht. Von daher ist die Ratte jetzt erstmal nicht mehr so das Thema, sondern sie überlegen, was ist mit den Puppen los, weil die alle was Unterschiedliches scheinbar sagen.
Genau.
Na, und Bob sagt, er schreibt's auf und Justus sagt, nee, das machen wir über die Sprache nur in der richtigen Reihenfolge.
Genau.
Also, und dann ist damit das Kapitel zu Ende.
Richtig.
Ist auch wie im Hörspiel, bis auf die Ratte.
Richtig, das ist da weggelassen worden, was ich auch vollkommen okay finde. Ne,
finde
ja,
ich jetzt okay. Ja, ich finde, also auf die Ratte kann man, die ist gut, aber auf die Ratte kann man auch verzichten.
Genau.
Und dann haben wir das nächste Kapitel.
Genau, aus 3 mach 1. Also aus 3 Puppen eine Botschaft entschlüsseln. Weil die ja immer ja so abgehackte Wörter spricht, ne? Und die richtige Reihenfolge müssen sie halt herausfinden. Das ist, finde ich, im Hörspiel wie im Buch, ne? Also sie müssen das abpassen, ne? Wie müssen wir die jetzt anmachen? Dann haben sie noch 2 vertauscht, ne? Und dann können sie die hintereinander abspielen und dann erfahren sie die ganze Botschaft.
Genau, aber es ist relativ viel Kauderwelsch, also auch im Hörspiel kriegt man da aber ein gutes Gefühl für die Szene, dann hört man halt diese Satzfragmente, die da gesagt werden. Ich habe ja ähnlich wie Bob gedacht, lass es uns doch aufschreiben, ist doch viel einfacher, aber dann ist es vielleicht auch nicht so schön situativ. Weil ich dachte auf dem Zettel, weil dieses Anmachen, bis sie erstmal herausgefunden haben, in welchem Rhythmus
Richtig.
Die auf diese Puppen drücken mussten, weil jede von den Puppen hat so einen anderen Rhythmus.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hätte es vielleicht auch cool gefunden, wenn sie es tatsächlich im Buch aufgeschrieben hätten und fürs Hörspiel natürlich Inszenierung ist es geiler, sie spielen es ab. Ne? Also das wäre ja dadurch auch beides möglich gewesen. Genau.
Aber du hast natürlich recht, endlich haben sie mal Puzzlearbeit, was ja auch eigentlich so ihr Kerngeschäft ist. Ne? Und das ist eigentlich schön, dass man dem da so ein bisschen folgen kann, bis sie dann die volle Botschaft
haben. Richtig.
Die volle Botschaft. Entschuldigung, da kommt wieder mein Zitate Tourette.
Genau. Hast du die aufgeschrieben?
Ja.
Warte, ich müsste jetzt das Buch wälzen.
Ich habe das aufgeschrieben. Warte mal, habe ich das? Ich habe
das. Das wäre nämlich noch ganz cool, weil das ja dann wieder das nächste anstößt, ne? Weil die ja dann doch wieder in Aktionismus verfallen dürfen.
Ja, Moment. Ich bin hier ein bisschen, weil ich bin im Hörspiel gerade. Ach, da sehe ich übrigens noch gerade Stichwort sprechende Puppen. So, da kann ich auch noch ein bisschen was aus meinem reichhaltigen Kindheitserinnerungsschatz erkennen, weil diese Puppen kommen ja sehr unheimlich daher. Mhm. Und ich selber hatte in den 80er Jahren auch eine sprechende Puppe. Die war blond, hatte so Schlafaugen und die gingen zu, wenn man die hingelegt hat, dann hat die geschlafen. Es gab auch welche, die konnten aufs Töpfchen gehen, das waren Töpfchenpuppen. Hatte ich auch mal, aber das mit dem Wickeln fand ich nicht so spannend. Da konntest du oben Wasser reinkippen, dann kam es unten aus dem Töpfchen, also ins Töpfchen wieder raus. Aber es gab auch sprechende Puppen und da gab es so kleine Schallplatten, die waren so ungefähr, ja, wie groß ist denn das? So, naja, auf jeden Fall konnte man die in den Körper reinmachen. Die hatte also von innen in ihrem Korpus, war halt so ein Abspielgerät. Und die waren bunt, die Platten. Und die hatten so einfache Sätze wie, ich hab dich lieb, lass uns spielen. Oder die haben ein Kinderlied gesungen. Und da war auch ein großes Batteriefach, weil das hat halt sehr viel, da kamen diese dicken Batterien rein, meistens vier Stück. Ja. Deshalb waren die Puppen auch relativ schwer. Und irgendwann liefen die dann auch gerne mal aus. Nach Weihnachten, wenn man die zu Weihnachten gekriegt hat, nach Ostern waren dann die Batterien ausgelaufen. Und irgendwann hat man diese Platten dann auch verbummelt und so. Aber gruselig fand ich die nicht. Als Kind. Ich fand das cool, dass die halt ein bisschen was sprechen konnte. So, ich habe das jetzt hier auch, was sie sagt, aber nicht in der richtigen Reihenfolge.
Also ich hätte hier die Sätze. Das sind ja, glaube ich, dann letztendlich nur zwei.
Ne? Warte mal, vielleicht einfach muss ich nur weiterlesen. Meine Aufzeichnungen sind schon wieder vier Wochen alt.
Ja.
Ah, passt auf, ich glaube, ich habe sie. Genau. Die Lage hat sich plötzlich geändert. Etwas ist schiefgelaufen. Bitte folgt mir. Santa Monica, Hotelzimmer 10, Bianca.
Genau.
So ungefähr, ne?
Genau, richtig.
Das dauert auf jeden Fall im Buch relativ lange, bis sie das mal irgendwie alles so hingefummelt haben.
Auch ganz schön aufwendig, so eine Botschaft zu verstecken. Wenn ich entführt bin und eigentlich Todesängste ausstünde und dann noch die Zeit habe, drei Puppen, ne? Also ich meine, kann ja auch eine Puppe schon zu besprechen, ist schon ziemlich schwer, ohne dass es jemand mitkriegt.
Dann noch versetzt, ne? Weil die müssen ja alle einen anderen Spruch können. Also ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen.
Aber sowas
vielleicht werden die auch nie gefunden
worden. Jetzt muss man sich mal vorstellen.
Wer kommt denn darauf, dass sie sprechen? Also das ist so...
Es ist so krass. Also ich weiß nicht, also es kommen wir ja später noch dazu, ne? Aber wenn man auch überlegt, ne, also warum das ja alles gemacht wurde und wie das auch inszeniert wurde. Und dieser Bewegungssensor, hätte es die Ratte nicht gegeben? Hätte die Bettfederung von Peter das irgendwann eventuell ausgelöst? Was, wenn nicht?
Ja.
Wenn die diese Puppen nie gefunden hätten, dann hätte das Ganze nicht funktioniert. Also was muss das?
Oder eine Batterie hätte versagt. Oder also da sind so viele Unbekannte und
also das ist schon puh, ne? Also das wird dann
also im Resümee
wird
das dann noch,
denke ich mal, ja.
Genau. Noch gehen wir davon aus, dass Bianca entführt wurde, da ins Kinderzimmer eingesperrt wurde von ihren Entführern und sie diese Puppen gefunden hat und diesen Plan entwickelt hat, dass sie eine Botschaft auf diesen Puppen versteckt und zwischendurch dann auch noch andere Sachen sagt, damit die Entführer nicht dahin kommen, was sie gemacht hat und versteckt das mit anderen Botschaften mit, ich habe Angst und möchtest du mit mir spielen, hab mich lieb, bla. Mhm. Ich froh, wenn ich schon eingeschlafen bin, weil das strengt mich schon an, diesem ganzen Plot an der Stelle zu folgen.
Richtig. Und sie ist auf einmal wieder in Santa Monica.
was ja in der Nähe von Los Angeles ist, also wieder in Kalifornien. Aha. Also wir sind schon wieder auf dem Rückweg. Genau.
Genau, also sehr schnell wissen Sie Bescheid, Sie gehen wieder zurück zum MG.
Wollen den Wagen flott kriegen, ne?
Genau.
Wollen gucken, ob sie was reparieren
können.
Jetzt
ist es ja endlich hell, ne? Jetzt müssen sie erstmal gucken, jetzt können sie schauen, ja, und dann wieder der Klassiker, die Zündkerzen sind rausgetreten, das ist ja immer so ein...
Nee, der Wagen funktioniert einfach so wieder.
Ja, stimmt.
Der springt an, sie wollen ihn zwar untersuchen.
Genau, aber das machen sie gar nicht, sondern sie probieren es einem, ne, aber letztendlich... Wieso habe ich mir aufgeschrieben, Bob repariert den MG?
Das war wahrscheinlich der Grund. In der Nacht war das der Grund, weil was wir jetzt noch nicht wissen an dieser Stelle, aber der Wagen, also an dem Morgen ist es so, dass der Wagen plötzlich ohne Probleme wieder anspringt.
Ja. Stimmt, genau. Weil ich glaube, Bob will zwar gucken, aber Peter macht den schon an und sagt, ey, was hast du gemacht? Nee, ich habe nichts gemacht. Es geht einfach wieder. Ne? So.
Und das nehmen sie dann auch so hin und sagen, das Glück ist mit den Doofen.
Genau.
Und sagen, okay, dann fahren wir jetzt nach Hause und ach, weißt du was, wir nehmen die Puppen mit.
Beweismaterial.
Peter steigt halt ein, guckt in den Rückspiegel und da gucken ihn irgendwie die Puppen von der Rückseite.
Puppen sind da. Stell mir vor, wie die so, weißt du, so ein Mittelanschnall, wir haben so ein Mittelanschnall-Ding, jetzt haben sie die Puppen noch schön angeschnallt.
Ja.
Schönes Bild.
Die dürfen mitfahren, die Püppchen.
Die dürfen auch schön da sitzen und nach vorne gucken und dann wird denen auch nicht schlecht. Ja, genau. Und da fahren sie zurück. Und bevor sie aber an die Grenze kommen, bemerkt Justus im Rückspiegel, dass sie von einem Van irgendwie doch verfolgt werden. Der ist irgendwie immer da.
Und er sagt, er kennt die Verfolger
und
sieht jetzt plötzlich alles in einem anderen Licht.
Ja.
Und die anderen sind schon wieder sauer, weil er schon wieder so seine Justus-Nummer macht und ihnen wieder nichts erzählt.
Genau, schön, dass sie das aber mal aufgreifen und sagen, ey, willst du jetzt schon wieder hier so einen Alleingang machen? Ja.
Ja.
Also finde ich schön, dass sie da ihn auch mal ein bisschen...
Ja, genau, also dass sie ihn mal richtig revoltieren.
Genau.
Aber erstmal ist es ja so, dass... Justus sagt, Peter soll mal an der Tankstelle halten und Bob soll schon mal die Batterien aus den Puppen rausnehmen und Justus geht dann in die Tankstelle, während Bob und Peter diesen Van weiter beobachten, der sie verfolgt, beobachten dann auch so eine Grenzkontrolle und da gibt's auch Spürhunde, die immer wieder anschlagen und da sehen wir dann nochmal Alfonso.
Alfonso, kommt nochmal, genau. Das fand ich aber schön, ne, dass der dann doch nochmal aufgetaucht ist und nochmal dann auch das eigentliche Anliegen von ihm auch, warum der sich auch an die Jungs ranzecken wollte, weil der natürlich gemerkt hat, das sind Amerikaner. Wenn ich mich jetzt an die ranzecke, da kann ich mich irgendwie heimlich in ihren Kofferraum legen und die können mich dann heimlich über die Grenze schmuggeln. Ne? Also letztendlich war das ja sein Ansinn, da illegal nach Amerika einzuwandern, ne? Und wurde ja dann von den Spürhunden auch erwischt und dann da rausgeholt. Ne? Und sie freuen sich, dass sie eben da den abgebügelt haben und eben nicht in die Bredouille kamen, da irgendwas unwiderrechtlich ins Land zu schmuggeln.
Ja, andererseits, wenn man sich da die Geschichte mal auch wirklich vorstellt, ne, also so, die Mexikaner sind halt unfassbar arm, denen geht's da halt nicht gut und Amerika ist dann halt für die USA ist für die echt das gelobte Land und deshalb gehen halt sehr viele illegal in die USA. Und wollen dann halt da bleiben, aber ne, da wird halt, und das ist halt sehr realistisch, weil da wird halt an der Grenze halt wirklich eiskalt zurückgeschickt. Mittlerweile haben die da Mauern und Zäune hingebaut und da wird halt auch geschossen. Und
genau,
das ist alles nicht wirklich witzig.
Richtig. Und Peter und Bob ärgern sich dann so ein bisschen, dass sie da so abgelenkt sind von dem Mercedes, wo der Alfonso aussteigt und dass sie den Van halt nicht beobachtet haben. Aber zum Glück ist da nichts passiert. Das ist alles noch, wie es war. Die sitzen da noch drin und haben aber immer die Tankstelle und den MG im Visier und gucken da so ein bisschen hin und her. Und Justus kommt wieder, hat auch endlich mal ein paar Snacks und was zu trinken mitgebracht. Die haben ja nichts gegessen und getrunken seit vielen, vielen Stunden.
Die armen Kinder.
Also wirklich. Und sie fahren dann über die Grenze und Justus ruft endlich Cotta an.
Genau.
Es ist soweit.
Also, genau. Und Peter fordert noch Aufklärung und dann sagt Justus, jetzt pass auf, jetzt mache ich aber erstmal den Anruf bei Cotta. Das ist jetzt wichtiger.
Ja.
Also immer muss Justus halt das Tempo und
wirklich?
So bestimmen. Da kann Peter machen, was er
Wahnsinn,
will.
Ne?
Sie kommen ohne Probleme über die Grenze. Und das ist anders als im Hörspiel. Da ist nämlich der Akku leer im Hörspiel. Im Buch erreichen sie Cotta.
Genau, das finde ich auch ziemlich schön, muss ich ganz ehrlich sagen.
Finde ich gut.
Weil also Cotta ist wieder typischer Cotta. Ne? Er geht erst mal ran und sagt, oh, jetzt morgens. Und dann, man kann sich's vorstellen, ne? Der ist gerade, sein Dienst gerade angetreten, hat seinen Kaffee in der Hand, ja. Und Justus Jonas ruft an, ja. Und Kotta ist gleich wieder so, oh, was willst du denn jetzt? Ich habe jetzt überhaupt keine Zeit für irgendwelche Detektivspielchen. Justus ist aber auch ziemlich straight und ziemlich schnell und sagt, hier, aufgepasst, wir kommen jetzt gerade hier aus Mexiko. Hier haben wir ziemlich, ich habe hier eine Dummheit begangen, ja, und es stehen Menschenleben auf dem Spiel. Mhm. Also diese Worte nutzt er noch und dann Kotta verschluckt sich halt an seinem Kaffee und das Gespräch bricht ab, weil jetzt ist der Akku wirklich leer.
Der ist dann auch immer in der richtigen, im richtigen Moment leer. Also ja. Es ist dann sehr dramatisch, ja, dass genau da die Verbindung abreißt.
Genau.
Und jetzt packt Justus auch wirklich aus und sagt, pass auf, also der Van-Fahrer, das ist Michael Romper. Mhm. Und Justus meint, Juan González habe viel Informationen über sie gehabt im Vorfeld. Und er hätte wohl von den drei Fragezeichen halt gewusst. Und dann die Herleitung. Romper hat González informiert, finde ich jetzt auch ein bisschen weit hergeholt an der Stelle, aber Justus gesteht dann, sie wären jetzt in Lebensgefahr.
Ja, genau. Aber ohne mehr auch noch keine Infos rauszulassen. Ne? Also es ist einfach erstmal.
Einfach mal geil angeteasert. So, übrigens, Kollegen.
Von den Leben, die in Gefahr sind, das sind übrigens unsere.
Genau.
Schön, dass ihr das auch schon wisst.
Ja, also es ist schon ähnlich wie im Hörspiel, bis auf den Anruf von Kotta.
Genau,
und,
richtig.
Ja,
und jetzt starten wir ins Kapitel 12 mit sicheres Todesurteil, was ich auch sehr reißerisch finde. Ne? Also wenn ich das so lese, denke ich mir so, okay, das, bin ich gespannt. Ne? Und sie versuchen natürlich irgendwie Kotta auf irgendeine andere Art und Weise zu erreichen, durch ein öffentliches Telefon oder irgendwas. Ne? Und gehen dann auch auf so einen Rastplatz, ne, wo sie so ein Telefon vermuten und werden...
Das ist aber kaputt,
genau,
leider.
Ja, auch der Klassiker.
Natürlich.
Ne? Das Notfalltelefon muss nicht funktionieren. Wozu auch? Gell? Es ist gar kein Thema. Und der Van fährt heran und wir erleben einen waschechten Überfall, ja.
Ja, zwei maskierte, bewaffnete Leute kommen, fordern die Puppen. Der eine spricht mit spanischem Akzent. Die suchen nach den Handys und...
Und die Puppen. Die wollen die
Puppen. Und die Puppen, genau.
Ja.
Und dann sagen sie ihnen auch, sie sollen hier 30 Minuten warten und nichts tun.
Ja, und...
Das geben sie noch den dreien mit auf den Weg und hauen
ab. Halt. Okay. Die sind maskiert und sie haben eine Waffe mit Schalldämpfer.
Ja.
Und die wird Justus an die Schläfe gehalten.
Stimmt, Entschuldigung, das habe ich unterschlagen.
Ja, also wir haben da echt eine total krass eskalierende Situation, ja. Und ich muss auch echt sagen, dass in dem Moment aber auch, glaube ich, Bob relativ cool und noch frech ist zu denen, ja. Justus aber auch versucht, die Coolness zu bewahren, ne. Und ich finde, ja, also ich finde gerade, also wenn jemand eine Waffe mit hat und hat die nur so... Einfach, ne, um zu bedrohen, ne? Aber wer eine Waffe mit einem Schalldämpfer dabei hat, der hat in der Regel eigentlich auch vor, das Ding zu benutzen. Ne? Also da wäre ich auch erstmal so. Finde ich noch ein Stück weit bedrohlicher, als wenn da einfach nur so eine. Kannst du auch eine Spielzeugwaffe mitnehmen? Na gut, man kann auch einen Spielzeugschalldämpfer draufschrauben, gell? Das weiß halt auch keiner, ne? Sieht vielleicht dann noch ein bisschen gefährlicher aus. Aber man muss ja erstmal davon ausgehen, dass das hier echt eine absolut echte wahre Situation ist, ne? Und
Und sie sind sich ihrer Wirkung, glaube ich, auch sehr sicher, denn sie geben ihnen ja nur auf den Weg, so ihr bleibt hier 30 Minuten stehen und macht nix. So,
ja.
Und wir nehmen eure Handys mit.
Ja.
Also ich meine, wenn ich schon eine Waffe mit Schalldämpfer habe, dann schieße ich doch vielleicht einmal auf die Reifen.
Ja.
Damit die da definitiv nicht wegkommen.
Ja.
Nur mal so am Rande, aber das wäre natürlich für die Geschichte jetzt wieder doof gewesen. Das war ja jetzt wieder nur mein revoluzzerischer Geist, der sagte, also was sind das denn für Verbrecher?
Genau, und damit lassen sie diese halt zurück, ne? Und da sagt Justus...
Na, Justus fragt ja noch, ob er nicht vielleicht sein Handy behalten darf.
Ich mein ganzes
Leben hätte
drin,
ja kein Akku.
Ne?
Ja, er hätte es
ja, aber
gerne.
Trotzdem ja viele Sachen, die da halt drauf sind. Kann ich auch irgendwo nachvollziehen, ne? Also aus dem Gedanken, ne, hast du ja da doch deine privaten Sachen drauf und deine Bilder und was weiß ich gern. Also das kann ich schon sehr gut nachvollziehen. Und die, ja, unverrichtete Dinge hauen die aber ab. Und Justus sagt aber gleich, ich möchte sofort los, lass uns mal losfahren. Und Peter, ja, wir sollen doch über eine halbe Stunde warten. Ja, und das, wenn wir aber jetzt hier warten, dann ist es unser sicheres Todesurteil.
Genau, und jetzt regt sich Bob halt auf und sagt, so, ich will jetzt aber echt mal wissen, was hier los ist. Peter und ich sind nicht deine minder bemittelten Komparsen. Jawohl, da habe ich sehr laut geklatscht, so, weil das nervt halt schon. Ne? Und Bob ist total genervt und Peter auch. Und jetzt, und Justus merkt das überhaupt nicht.
Krass, so. Also das habe ich mir auch aufgeschrieben. Also Justus ist so richtig so überrascht. Ach echt? So kommt das bei euch rüber? Ich hatte ja keine Ahnung.
Ne? War gar nicht so gemeint.
Genau, also ich habe das jetzt gar nicht so schlimm empfunden, ehrlich gesagt. Natürlich seid ihr nicht meine Komparsen. Minder bemittelt seid ihr vielleicht, aber ihr seid nicht meine Komparsen. Ja, also es ist so irgendwie, also er rudert ja so ein bisschen zurück und versucht das alles so ein bisschen zu entschärfen. Ne? Und ja, will jetzt endlich, sollte jetzt endlich mit der Sprache rausrücken, aber er verlangt halt trotzdem, dass wir erstmal losfahren und dann würde er alles erzählen.
Ja, er wird es dann schon noch erzählen.
Zur gegebenen
Zeit. Also das
ist
alles schon, genau, auch das ist ähnlich wie im Hörspiel und wir sind im nächsten Kapitel auf Messers Schneide.
Ja, und da ist es eigentlich die Fahrt, ne, sie resümieren nochmal alles, ne, sie rekonstruieren alles, wie das alles abgelaufen ist, weil sie ja natürlich jetzt wissen, okay, das war eine totale Inszenierung, ja, angefangen von der Wurfsendung im Briefkasten, von dem Probetraining, von dem sie wussten, dass Peter darauf einsteigen würde, der Walkman, der da platziert wurde, mit allem drum und dran, ne, also es muss jemand sein, der sie echt gut kennt, ne, der genau weiß, wie sie reagieren würden, wenn sie das finden.
Und alles war von Anfang an inszeniert. Es gab keine Entführer, es gab keine Bianca. Ja. Justus vermutet ja, dass Michael Romper sich als Juan González ausgegeben hat. Und ihm ist diese klischeehafte Sprache und die Häufung des Wortes schließlich extrem aufgefallen. Ja. Ich habe das wirklich auseinandergenommen. Ich habe das im Buch gezählt, ich habe das im Hörspiel gezählt. Und außerdem kurzen Moment mal eben so komische Akzente. Und klischeehafte Sprechweise im Drei-Fragezeichen-Universum ist ganz dünnes Eis, ja? Also wirklich. Also wir hatten da schon alles an Dialekten und komischen Akzenten und plötzlich fällt dem da ein schlechter spanischer Akzent auf. Also ich habe selten so einen guten spanischen Akzent in dem Drei-Fragezeichen-Universum gehört. Aber diese Wiederholung des Wortes schließlich, warte mal, kurze Analyse. Im Hörspiel sagt Michael Romper im Fitnessstudio das einmal, Juan González einmal am Telefon, dann nochmal das beim zweiten Telefonat zweimal am Telefon, im Buch heißt im Fitnessstudio gar nicht, zweimal beim ersten Telefonat, keinmal beim zweiten Telefonat und hinten der maskierte Spanier sagt es dreimal. Also ich meine, das Wort schließlich ist jetzt nicht so ein auffälliges Wort, finde ich jetzt und da hätte man sich was anderes als dieses relativ schüchterne Adverb schließlich aussuchen können, um da einen Zusammenhang zu finden. Aber das ist Justus aufgefallen. Das fand ich, also, naja.
Ja, aber es musste irgendwas her, wahrscheinlich, ne? Sie rekonstruieren das und auf einmal ist da doch eine Sache, die Justus mitgenommen hat auf diesem Ausflug, eine ganz wichtige Sache, nämlich piep, 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 der Peilsender schlägt an.
Ja. Und den hat er doch, als er nach dem Handy gefragt hat, hat er den da irgendwie den ins zum Autofenster reingelaufen oder
so. Also irgendwie hat er den da platziert, ne? Dass das jetzt am
mit der Waffe am Kopf.
Ja, genau, na klar. Vielleicht hat er es an die Waffe geklebt.
Ja, und Justus erläutert auch noch die Autopanne, das sei, da hast du wahrscheinlich die Zündkerzen. Ja, wahrscheinlich hat da einer nachts die Zündkerzen rein, rausgedreht und am nächsten Morgen wieder rein. Richtig. Ja, das ist ja mal direkt so ein Fakt.
Das ist das typische Stilmittel. Ne? Das Auto geht nicht, dass man Zündkerzen rausdrehen. Das war doch, glaube ich, auch im Heimlichen Hehler. Hat nicht da auch der Bob mal so ein Autolamm gelegt, um Justus und Peter zu, Justus und Peter zu...
Im magischen Kreis auf jeden Fall. Da hat Peter was rausgezogen und rausgedreht.
Genau, aber Bob hat das irgendwann auch mal gemacht. Ich weiß aber nicht mehr, in welchem das war.
Auf der Geisterinsel, glaube ich, auch. Ja. Also das ist ein beliebtes Mittel oder irgendwas rausziehen, das ist auf jeden Fall. Also normalerweise machen sie das immer und nicht jemand bei ihnen.
Das war jetzt neu, was sie aber natürlich ja festgestellt hätten sofort, wenn sie Licht gehabt hätten. Ne? Aber das war halt dann praktisch, dass sie keine Taschenlampen dabei hatten.
Ja, und jetzt fallen Peter auch immer ganz viel noch mehr Ungereimtheiten auf. Und Peter meint doch auch, ne, dass sie die Puppen mitnehmen sollten, dass das letztendlich der Zweck ist.
Ja, genau. Und dann rückt er da schon Ja doch, da muss Justus das ja denen schon erzählen, ne, dass die da...
Ja, das sagt er denen dann genau. Schon. Ne? Deshalb, er hat ja Batterien auf dem Klo kurz vor der Grenze untersucht und gefunden, da sind Puppen versteckt.
Ja.
Ich frage mich ja dann, wie funktionieren die Puppen?
Das kommt dann noch, das kommt dann später noch. Später. Genau. Ja, aber das ist ja natürlich eine ganz berechtigte Frage, ne? Weil ich mir denke, ja, okay, wenn die Batterien voller Drogen sind, gell, also wie soll das dann funktionieren? Ne? Also das ist ja schon auf jeden Fall was noch aufgeklärt werden muss, einfach, weil sonst auch eine riesenfette Logik Problematik wäre.
Und,
ja.
Und Justus sagt, ne, da wo eigentlich die Batterien waren, da war halt Kokain oder Heroin versteckt. Und Justus ist ja auch unser Drogenexperte, er weiß ja alles. Er weiß, mindestens $50,000. Ja. Im Wert wären die so und er hat die dann im Wassertank der mexikanischen Tankstelle gelassen. Ich habe mal kurz recherchiert. Durchschnittlicher Verkaufswert illegaler Drogen in Deutschland 2021. Heroin pro Gramm 46,20 €. Kokain 74,80 €. Also Preis pro Kilo im einen Fall 31.000, im anderen Fall 37.000. So. Es muss also mehr als ein Kilo gewesen sein, wenn wir jetzt die Preise mal so vergleichen. Da denke ich mir, was waren das für Batterien? Also wie viel passte denn in diese, was passte da in die Puppen? Also
ja, vielleicht war der Marktwert 2015 noch mal ein bisschen höher.
Höher, natürlich, ja, ja.
Das muss so gewesen sein.
Aber Entschuldigung.
Aber ja, wir brauchen große Zahlen, ja? $50,000!
Der Aufwand muss sich ja irgendwie lohnen. Das dürfen ja jetzt irgendwie nicht nur $5,000. Dafür wäre der Aufwand ein bisschen zu groß gewesen. Genau. Wir gehen mal von 50.000 € aus, die jetzt in einem Wassertank eines mexikanischen Klos an der Tankstelle liegen. Und Justus meint, vielleicht war es nicht so eine gute Idee, weil er vermutet ja, dass Romper und sein Komplize nicht die sind, vor denen sie eigentlich Angst haben müssen.
Ja, ne, weil es gibt ja immer irgendwie noch einen Oberdrogenboss, der da die Hand drauf hat. Die sind ja letztendlich vielleicht auch nur Handlanger, also Romper und der andere. Genau.
Ja, Justus hat jetzt richtig Angst vor diesem mutmaßlichen Auftraggeber oder Strippenzieher oder so. Und Peter sagt, ach, dann sagen wir einfach, ne? Wo die Drogen versteckt sind.
Ja, so einfach ist es doch. Da kann man da hinfahren.
Also wäre das raus aus der Nummer.
So einfach ist das.
Und jetzt überlegen sie halt, wie sie irgendwie Cotta noch um Hilfe bitten können und überlegen dann auch vielleicht dem Romper ins Fitnessstudio direkt die Polizei zu schicken. Und dann geht unser Peilsender an.
Genau, dann ist das erst. Ne? So vorher passiert das Ganze. Und dann geht der Peilsender an und dann können sie ja den Van direkt verfolgen. Und bleiben wir auch dran und
oh, sie müssen wieder an einem Bahnübergang warten. Auch das ist so eine schöne Reminiszenz. Wir haben ja schon öfter an Bahnübergängen gewartet und so ein Peilsender fast verloren.
Ja,
aber
genau, es gibt noch mal so kurz so ein Verfolgungsdrama, ja. Und aber sie fahren dann über den Bahnübergang und kommen dann auch immer näher und irgendwann stoppt der Van und dann kommen sie bei einem Haus an, das ihnen wohl sehr bekannt vorkommt.
Genau, das ist nämlich das Zuhause von Skinny Norris.
In the middle of the night. Und dann macht es schon mal wieder Sinn, warum der Skinny da irgendwie am Anfang schon eine Erwähnung fand, ne? Also das, genau.
Und plötzlich fällt es allen so wie Schuppen von den Augen und sie merken, ja, okay, ne? Der steckt doch immer hinter allem und Bob ist auch sauer. Irgendwie, das muss der schweigende Komplize gewesen sein. Und der weiß so viel über uns.
Richtig, es muss ja wirklich jemand sein, der die drei Fragezeichen kennt, ne? Der weiß, wie die reagieren, dass Peter so einer Einladung gratis Probetraining ja immer Folge leisten würde und einen Führungsfall. Justus würde natürlich sofort losgehen, ohne die Polizei einzuschalten. Ne? Also das ist doch perfekt, als Drogenkuriere sie zu missbrauchen, ja.
Genau, und das war so die Idee, ne, dass die drei Jungs doch irgendwie dann die Drogen über die Grenze schmuggeln. Das hat also alles so dahinter gesteckt.
Genau.
Und jetzt schleichen sie sich ans Haus ran und lauschen, denn da drin ist ordentlich was los. Da wird rumgeschrien. Und,
ein echter Schock heißt auch das Kapitel. Ja, also.
Ach so, jetzt merke ich es. Jetzt merke ich es auch, weil da ein Elektroschocker im Einsatz ist. Jetzt habe ich die Anspielung auch bemerkt.
Also so doppeldeutig. Ne? Man ist jetzt erstmal ein bisschen schockiert, ne? Dass man jetzt weiß, okay, Skinny steckt dahinter oder wie der Drogenboss ihn nennt, Skeletor. Und ich sage, jawohl, André Mininger ist ein Master of the Universe-Fan.
Ja.
Ja. Ich heiße Skeletor. Ja, also da Versucht doch der Oberdrogenboss jetzt gerade aus dem Skinny herauszubekommen, wo die Drogen sind. Die Puppen sind da, aber keine Drogen. Ja, also was ist da schiefgelaufen?
Aber Skinny will halt, also genau, und also da ist auch eine Frau dabei und das ist halt unsere Bianca, die aber nicht Bianca heißt, sondern Efton. Und die verrät, da gab es ja noch so drei Jungs.
Genau, ne, die will eigentlich das schon mit der Sprache rausrücken, aber der Michael und der Skinny, die verpfeifen die nicht. Ne? Die sagen da nichts, da sagt sei lieber still. Und Skinny halt sagt ja auch, hier, du verweist nicht mit dem Justus, ne, mit dem legst du dich lieber nicht an, der hat's faustdick hinter den Ohren, ne? Also da ist schon. Der hat dann schon die Befürchtung, dass der ja auch wieder irgendeinen Weg findet, sich da ja rauszuziehen, ne? Und gibt das nicht preis, ne?
Genau, aber dann nehmen die drei Jungs es selber in die Hand und gehen rein oder wollen rein.
Genau.
Und Justus klingelt.
Ich bimmel mal.
Genau, in dem, das, da fängt nämlich dann das nächste Kapitel an. Das ist auch das letzte, glaube ich. Ne?
Genau.
Die siebte Zeugin heißt das so mysteriös. Und ja, Justus will da reingehen und zeigt auch keine Angst.
Überhaupt nicht. Das ist wieder so ein Justus, ne, der da einfach reingeht, rotzfrech. Ja, also als wäre nichts, als wäre nicht irgendwie auf dem Rastplatz mit einer Pistole bedroht worden. Der geht da rein als King Kacke. Ja.
Ja, und dann begegnet ihm halt so ein bulliger Glatzkopftyp mit Kopftattoo. Und ja, dann treffen die Gott, wie viele sind's denn jetzt?
Na, der Gangsterboss, dann noch so ein Komplize.
Gehilfe, Efton und Skinny und Michael und
die drei Fragezeichen.
Bob und Justus. Acht. Ja, ist Peter schon, doch, Peter war kurz weg und ist jetzt wieder da. Auf jeden Fall ist die Hütte ordentlich voll. Ja. Und man muss erstmal sortieren, weil ich finde schon, das sind eine Menge Leute im Raum, aber Justus meint irgendwie, ach ja, ich setze mir jetzt einen Popo auf den Schoß und erkläre jetzt hier mal, was so Phase ist.
Ich bin der Erklärbär, hört mal alle zu. Man kann sich richtig schön vorstellen, wie er sich so auf die Couch fläzt, ne, so das Püppchen auf den Schoß, gell? Ich erzähle euch jetzt meine Geschichte.
Genau. Und es irritiert ihn auch überhaupt nicht, dass dieser Tätowierte, der auch keinen Namen hat, ihn mit dem Elektroschocker bedroht. Ich denke ja nur, gib den Leuten doch bitte Namen. Ich finde es irgendwie, ich habe zwischendurch ein bisschen den Überblick verloren, wie viele Verbrecher es sind, weil ich hatte das Gefühl, es sind mehr, aber eigentlich sind es nur zwei.
Genau. Das stimmt. Er bleibt namenlos, außer dass er eben den hochhaarigen Schuh tätowiert hat. Ne? Das ist das, was man von ihm weiß. Es bleibt aber im Gedächtnis, ne? Irgendwie. Ne? Es muss ein hochhaariger Damenschuh sein, den er tätowiert hat. Und er bleibt namenlos. Ne? Und genau. Und es ist ja so, dass Justus ihn halt so konfrontiert mit allen Sachen, ne? Und sagt, hier, sie sind hier wohl der Oberboss und deine Drogen und alles, ja, ihr Plan, der gibt das halt zu, ne, sagt dann auch, ja, klar, ne, wo sind meine Drogen, ja. Und bevor es dann doch zu brenzlig wird, ist auf einmal das ganze Polizeipräsidium gefühlt da. Also ich habe da auch das Gefühl, das ist hier so ein super Sondereinsatzkommando, ne, wie sie alle mit ihren Westen und Helmen und hier Maschinenpistolen einmal dann dastehen und das ganze Ding stürmen. Also so eine typische Razzia halt, ne? Also man hat irgendwie so diese Mafia-Filme, Razzia Einsatzkommando im Kopf, ne? Stürmen sie rein und Cotta ist da und
genau, und Justus stellt die Verbrecher vor und sagt, ne, der Michael und der Skinny hätten sie um Hilfe gebeten und die sind aus der Nummer raus. Und die beiden Verbrecher streiten aber
alles. Genau, wir haben doch nie was mit Drogen zu tun gehabt. Wir haben ja eigentlich nur so ein schönes Beisammensein hier gerade. Alle, der Skinny zappelt da unten noch am Boden, aber das macht er immer so. Ja, mir ist überhaupt nichts passiert. Das Auge zuckt nur ein bisschen, ist nicht schlimm. Justus sagt aber, ja, ist ja alles schön und gut, dass sie das hier abstreichen, aber vielleicht fragen wir ja mal hier unser Püppchen, ne? Und dann später die Tonaufnahme ab.
Denn er hat eine kurze Sprachaufnahme gemacht, natürlich auch, also die Puppe kann ja nicht viel sprechen, da ist ja nicht viel Platz drauf. Und Justus hat es aber genau geschafft, genau diesen wichtigen Satz mit dem Geständnis des Verbrechers irgendwie aufzunehmen, dass er genau die Stelle getroffen hat. Ich hätte, glaube ich, irgendwie das Unwichtige aufgenommen, wie ich mich kenne.
Genau, also das hat alles mal wieder super gepasst und dann gibt es da nur noch eins, da klicken die Handschellen und die Gangster werden festgenommen Und dann fehlt noch was ganz Wichtiges, was in der ganzen Folge ja noch nicht vorkam, aber einfach nur, weil sie auch keinen Auftraggeber hatten, ne? Weil es ist ja immer dann die Auftraggeber-Geschichte. Bob zückt die Karte und übergibt sie den Gangstern und sagt,
ja, sehr ungewöhnlich.
Nur damit sie wissen, mit wem sie es zu tun hatten. Ich habe mir jetzt hier aufgeschrieben, das wäre eine geile Vorlage für eine richtig gute Rache-Story. Ja, also das ist so dieses typische, jetzt habt ihr euch einen Feind gemacht. Wendy, ich weiß nicht, wie viel man für Drogendelikte in Amerika kriegt.
Kommt drauf an, was die halt vorher schon vielleicht auf dem Kerbholz hatten.
Dann wäre das so wieder so ein späte Rache-Story, ne? Wo dann doch wieder, wenn sie sagen, ja, ja, ihr habt mir jetzt ins Bein gepinkelt, wart mal ab, bis ich aus dem Knast komme und dann sehen wir weiter. Ne? Ich habe ja eure Karte, jetzt weiß ich auch, wo ihr euer Haus wohnt, ja, jetzt weiß ich auch, wo ich euch finde. Ja.
Ich finde auch, das wäre im Hörspiel ein super Punkt für einen Abschlusslacher gewesen an der Stelle, weil auch der Bob einfach total grandios ist, weil er bringt es nochmal auf den Punkt. So, wir hatten keine Taschenlampen, wir hatten keine aufgeladenen Handys, wir haben nichts recherchiert, da gab es noch Spinnen, die haben uns Angst gemacht und dann haben wir das heiligste aller heiligen Dinge auch noch vergessen, nämlich unsere Visitenkarte. Ja. Also da fand ich den großartig. Ja. Das ist richtig.
Genau,
super.
Und das wäre ein schöner Moment gewesen, hast du vollkommen recht, ne? Da hätte man das Ganze beenden können. Abschlusslacher, hahaha, Gangster sind hinter Schloss und Riegel, aus die Maus. Aber nein.
Nein, und dann kommt ja noch was Ungewöhnliches. Statt Abschlusslacher beenden wir sowohl im Buch als auch im Hörspiel gibt es ja noch ein Schluss in der Zentrale.
Genau, ne, Justus sitzt alleine in der Zentrale und es klingelt das Telefon und es ruft Skinny an. Und es gibt nochmal ein Gespräch zwischen den beiden, wo sie sich so ein bisschen gegenseitig fragen, warum haben wir uns nicht verpfiffen? Ne? Also warum hast du dem Kotter nicht gesagt, dass Michael und ich das Ganze eingefädelt haben und euch quasi eigentlich ausgenutzt haben, das Zeug zu holen? Justus wiederum sagt, ja, ich habe gesehen, du bist hier gerade mit dem Elektroschocker gefoltert worden und hast meinen Namen aber oder unseren Namen auch nicht preisgegeben und hast das nicht ausgeplaudert. Ne? Also es gibt so ein bisschen so dieses, okay, reichen wir uns doch irgendwo die Hand und bei allen Querelen und bei allen Rivalitäten lässt ja jetzt André Minninger so ein bisschen auch mal diese Fehde, ne, okay, wir haben doch irgendwo auch Grenzen. Ne? Obwohl ich immer sagen muss, gell, das ist ja auch so inkonstant, gell, ich meine, bei dem, was Skinny alles schon verzapft hat und wie der sich benommen hat und der hat die ja dann auch, ich weiß nicht, wo war denn das, wieso komme ich jetzt nicht drauf, gefährliche Erbschaft. Ja,
mit dem Hausboot, ne? Die wären
draufgegangen, ja, der hätte die dem sicheren Tode überlassen. Gut, vielleicht hat er das aber auch nicht bewusst
bis
gewollt.
Zu Ende durchgedacht.
Genau, vielleicht war das eben auch dann ein Versehen, es wäre dann halt
er wollte die nur ablenken, aber
gelaufen,
ich meine, der hat ja so einige Sachen gemacht, ne, auch mit Peter, der dann plötzlich mit den Verbrechern auf große Fahrt ging.
Krass, ne, oder auch dann auch wie er Bob da ausgenutzt hat, als er sein Gedächtnis verlor und so, ja, also es gibt, also Skinny ist schon echt eine üble Ratte, ja, aber nichtsdestotrotz, ich bin ja nun auch manchmal ein Mensch, ich mag das, auch mal damit zu spielen, den auch mal in eine Rolle zu setzen, wo er doch vielleicht auch mal in die kooperative Geschichte geht, wo man doch diese Fehde mal außer Acht lässt. Ja, also diese Experimente finde ich schön. Aber es ist eine sehr ungewöhnliche Sache, das, die Geschichte so zu beenden, finde ich. Ne? Also es hätte es nicht gebraucht.
Finde ich auch nicht. Also es hätte zu Ende sein können, irgendwie nachdem Bob dann die Visitenkarte überreicht. Da hätte man wirklich lachen können, weil da geht dann nochmal, ne, so die Erleichterung raus. Und genau. Und damit ist das Hörspiel zu Ende. Vielleicht können wir an der Stelle auch noch sagen, das ist die erste Folge mit dem neuen Skinny Norris.
Stimmt.
Das ist die neue, die andere Stimme, weil Andreas van der Meeden zu dem Zeitpunkt halt schon tot war. Und die neue Stimme gehört, wie heißt er denn noch? Ich mir doch aufgeschrieben. Michael Haag. Mhm. Der ist auch sehr bekannt. Der hat bei den Funkfüchsen den Erzähler gesprochen. Da habe ich ihn gar nicht wiedererkannt, obwohl die Funkfüchse fand ich immer ganz gut. Ja. Bei Alf war er wohl der Erzähler und bei den Dinos auch bei dieser Fernsehserie.
Oh, die habe ich geguckt.
Also der hat schon eine ganze Menge schon gemacht. Ich persönlich finde in den Folgen, die danach so kommen, da gibt es doch auch zum Beispiel dieses eine. Das ist auch extra so ein Kopfhörer.
Der Maya.
So ein Kopfhörerfall. Irgendwas mit Maya. Den habe ich schon ein paar Mal gehört, immer so nebenbei. Und da hat ja Skinny viel Redeanteil. Da gefällt er mir nicht. Also so, ich finde die neue Stimme jetzt nicht so. Die überzeugt mich nicht so.
Also
aber
ist,
das ist ja eine Geschmacksfrage.
Genau. Und es ist halt auch wirklich schwierig nach.
Ja, den zu ersetzen, das geht halt nicht. Was ich so ein bisschen gedacht habe, was ich auch in manchen Foren schon gelesen habe, so vom Typ her, so, Martin Semmelrogge ist halt irgendwie so ein Typ, der mich manchmal an Skinny Norris erinnert. So. Ja,
das stimmt.
Aber gut.
Genau, und damit.
Auf jeden Fall haben wir dann ja auch da alles aufgelöst und die Geschichte ist dann insofern halt auch aufgeklärt, dass auch diese ganzen logischen Sprünge da ja eigentlich irgendwie.
Ja, es kam ja dann auch noch mal, das haben wir jetzt auch noch kurz nicht erzählt, weil wir uns ja auch gefragt haben, warum können die Puppen sprechen, wenn doch die Batterien voller Drogen sind, weil der, das muss ja aber der Gangsterboss gewesen sein, ne? Also Justus fragt ihn ja dann auch, wie konnten denn die Puppen dann sprechen? Und die haben dann nochmal so einen anderen Sprachmechanismus da oder Batteriemechanismus reingebaut oder so. Ne? Also irgendwie haben die das umgangen, den eigentlichen
mit so einer Knopfzelle, die noch irgendwo dann die Puppen gespeist hat. Das wird also noch erklärt, warum die Puppen trotz ohne Batterien noch sprechen konnten. Ja. Eigentlich ist dann wirklich, also sagen wir mal so, am Schluss sind alle Fragen, die ich so zwischen hatte und die ganze Logik, dadurch, dass diese Aufklärung kommt mit, es ist eine Falle und es ist alles inszeniert von Skinny und seinen Leuten, dann brechen die Logikfehler so ein bisschen in sich zusammen. Da kann man nicht mehr so viel rumnörgeln, obwohl diese ganze Geschichte natürlich schon schwierig konstruiert ist. Also, dass die wirklich genau exakt so reagieren für so ein paar Puppen über die Grenze. Ja.
Na, also für die Story funktioniert das einwandfrei. Na, also das ist ja alles so, wie das so zurecht konstruiert ist, kann man das so stehen lassen. Aber es ist natürlich absolut übertrieben. Ja, also aber irgendwie muss man es ja einfassen. Ne? Und ja,
gefällt's uns noch? Gefällt's
also
uns?
Also ich finde dieses Hörspiel. Überragt durch diese speziellen Szenen. Ich muss ganz ehrlich sagen, hätte es die Spinnenszene nicht gegeben. Und auch so diese Interaktion zwischen den Jungs, wäre es mir wahrscheinlich nicht im Gedächtnis geblieben. Weil so als einfach nur so eine Drogenstory, wir werden hier als Kuriere missbraucht, überzeugt es mich jetzt nicht, um im Gedächtnis zu bleiben und es mir jetzt nochmal durchzulesen oder anzuhören. Aber einfach, weil es wahrscheinlich auch so von der Story her mich jetzt nicht catcht, ne? Weil so Drogenfälle ist jetzt nicht so mein Ding.
Endlich mal kein Kunstfall. Ja, guck mal, jetzt hatten wir
stimmt. Wir hatten so viel mit Kunst, ne? Obwohl so eine Puppe ist auch ein kunstvolles Handwerk. Nein, aber ich glaube, diese Szenen, eben diese Jumpscares, ne, so alleine schon diese Puppe, die da spricht unterm Bett, ne, und diese gruselige Spinnensituation, die so geil inszeniert ist, ja, also im Buch und auch im Hörspiel, damit rettet sich die Story irgendwie raus, ne.
Finde ich auch. Und deshalb erinnere ich mich, glaube ich, auch an diese Folge. Also wer die mal gehört hat, auch mit dem Titel und dem Cover und eben dieser Geschichte in dieser Wellblechhütte, das ist schon wirklich, wirklich gut gemacht, auch gut inszeniert in beiden Formen, sowohl im Buch als auch im Hörspiel. Und da fallen dann so diese ganzen Ungereimtheiten hinten runter. Und ich habe mir zwischendurch auch gedacht, vielleicht ist es so, dass den Jungs selber so die Unlogik nicht auffällt, weil da halt sehr viel Dynamik die ganze Zeit drin ist. Die sind ja die ganze Zeit getrieben und gehetzt, deshalb haben sie ja auch nichts eingepackt. Ja. Und deshalb fällt ihnen vielleicht auch gar nicht auf, wo es knirscht, was uns jetzt so von außen viel eher auffällt, wenn wir so drauf gucken. Ansonsten, also ja, diese Szene in Mexiko ist super in der Hütte. Den Bösewicht, den hätte man schon noch irgendwie schöner farbiger, also nicht nur farbiger tätowiert, sondern irgendwie, also der hat ja noch nicht mal einen Namen, der hat nur einen Elektroschocker.
Und der kommt dann so ganz am Ende mal so um die Ecke, ne, weil es muss immer noch einen geben, der da irgendwo ja drüber steht, nur eine große Bedrohung am Ende, ne, das war so sehr dann doch zu wenig in irgendeiner Art und Weise, ne.
Aber es gab halt schon spannende Situationen, so auch der Anfang mit dieser toten Omi da im Sessel und so, fand ich jetzt, es war halt nur angerissen, es wurde nicht nochmal irgendwo aufgegriffen. Ich finde es auch gut, dass Peter und Bob richtig revoltieren und sich richtig nochmal gegen ihn stellen, das bringt zwar nichts, aber sie sagen halt nochmal, wir sind hier nicht die Komparsen, weil ganz oft werden sie ja einfach dazu gemacht, ohne dass sie sich wehren und Justus macht dann halt sein Justus-Ding.
Genau, so. Nee, also das, also es ist eben auch, warum meine Kinder das so toll finden, ne? Die lieben wirklich diese Spinnenszene, ja. Und wenn ich die, ich höre Lennart, der kann das so geil wiedergeben, ja, ist auch so eine kleine Zitatemaschine, ja, und der kann das auch so toll, also ganz, ganz oft spielen wir diese Szene nach. Ja, das ist so, ja. So toll. Ja, es macht richtig Spaß und das bleibt denen auch im Gedächtnis. Also wir reden ja manchmal auch so über Folgen und dann können sie manchmal mit dem Titel nichts anfangen und wenn ich dann aber sage, naja, hier, das ist das mit der Spinne und da geht's gleich sofort los und dann genau, also damit überzeugt die Folge und besticht die auch, ne? Und deswegen ist sie auch besprechungswürdig und deswegen war das auch echt wichtig und cool, dass wir das gemacht haben, muss ich echt sagen, ja.
Finde ich auch. Aber ich habe so das Gefühl, also ich glaube, so schnell brauche ich keinen Minninger-Fall mehr. Weil jetzt ist was passiert, das habe ich ja in der letzten Folge noch angesprochen. Mhm. Da wusste ich ja noch gar nicht genau, was mich in der nächsten Folge erwartet. Und zwar habe ich da ja gesagt, guck mal, jetzt lese ich die Bücher, kenne aber die Hörspiele und höre das ganz intensiv und so. Aber ich langweile mich nicht, weil mich das Buch immer noch weiterbringt. Und da gibt es so viele Szenen und es ist alles irgendwie in beiden Formen anders. Hier war es jetzt wirklich so, dass ich dachte, kenne ich schon, weiß ich schon. Das ist halt wörtlich so. Ich meine, das ist ja auch irgendwo klar. Ja. Der André Minninger schreibt die Romane und ist für die Dialogregie im Hörspiel zuständig. Wir haben ihn jetzt nicht fragen können, klar, aber ich halte es für nicht unwahrscheinlich, dass der natürlich, während er diesen Roman schreibt, das Hörspiel schon im Kopf in der Planung hat. Warum sollte er das auch nicht machen?
Richtig. Und das hätte ich auch gerne gewusst, das hätte ich ihn wahnsinnig gerne gefragt und die Antwort hätte mich echt mehr als nur interessiert. Vielleicht an anderer Stelle irgendwann. Es war leider schade, dass wir da diesen Fanservice diesmal nicht nachkommen können, aber ihr werdet uns das verzeihen. Aber das fände ich halt spannend. Warum eben auch nicht? Ne? Also es ist halt nicht so, dass wie bei den anderen, ich glaube, dass mal auch von André Marx, dass der auch mal das auch mal gefragt wurde tatsächlich, das habe ich mal irgendwo gelesen. Und der sagt, der denkt überhaupt nicht an die Hörspiele. Also wenn er einen Roman schreibt, dann schreibt er den einfach und dann vollkommen egal, ob das umsetzbar ist im Hörspiel oder wie das dann umgesetzt wird, der denkt auch nicht an die Stimmen oder was, wie die das jetzt sagen würden oder sowas. Ne? Also das ist dann da so gar nicht. Und beim André Minninger hätte mich das tatsächlich mal interessiert. Ich muss aber für André Minninger so als Autor echt eine Lanze brechen, weil ich schon finde, wenn ich Bücher von ihm lese, merke ich gar nicht, wie schnell die vorbei sind. Also ich kann die, also man kann die wahnsinnig gut lesen. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Also, ne?
Nee, mir ging es da genau anders, aber das war halt, weil ich es jetzt, ich habe es bis jetzt ja immer so gemacht, Hörspiel nochmal angehört, mir Notizen gemacht, mir Fragen rausgeschrieben und dann das Buch gelesen. Ich glaube, wenn wir nochmal einen Minninger-Fall machen, muss ich es andersrum machen. Da muss ich erst das Buch lesen und dann nochmal das Hörspiel hören. Ich glaube, dann ist es nicht so, dass ich denke, ach, das kenne ich schon aus dem Hörspiel, das ist so. Also so rum war es jetzt irgendwie anstrengender, aber ich glaube, wenn ich erst das Buch lese und dann nach langer Zeit vielleicht mal wieder das Hörspiel höre, dann funktioniert es für mich besser und es hat jetzt nicht so einen Arbeitscharakter, wie es da jetzt hatte bei diesem Hören.
Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist da genau in dem Fall, weil sich das eben nicht so viel unterscheidet, ist das die bessere Herangehensweise, weil ich ja ganz oft auch gesagt habe, okay, was mache ich jetzt zuerst? Lese ich erst das Buch oder höre ich dann das Hörspiel? Spiel. Und bei den anderen Büchern ist es tatsächlich so, dass ich dann manchmal enttäuscht bin vom Hörspiel, weil ich das Buch vorher gelesen habe und da so geile Szenen drin waren, die dann beim Hörspiel rausgeflogen sind, wo ich sage, okay, dann höre ich mir lieber erst das Hörspiel an und dann kann ich diese Zusatzszenen mir noch einverleiben, ja. Und bei André Minninger, da wir ja jetzt nun wissen, dass sich das kaum unterscheidet, kommt dann natürlich da vielleicht eher Langeweile oder eben kenne ich schon auch. Ja. Aber so rein vom Schreibstil, rein wie er die sprechen lässt, wie er sie inszeniert, so mag ich die drei Fragezeichen eigentlich fast am liebsten. So von ihrer ganzen Dynamik und eben auch mal dieses Aufbegehren und auch mal zu sagen, hier Justus, jetzt ist aber mal gut, ne, jetzt, ne? Und da einfach auch dieses, wie die so miteinander, gut, außer diese eine Szene, als Peter da so voll truff, ne, alles fällt im Schritt, aber das gibt's ja auch in anderen Büchern, ne, wo sie da hier, das ist eigentlich auch eine ziemlich schöne Geschichte, wo die da in so einem Haus sind und dann so tun, als würden sie sich nicht kennen und dann, na, Bobbylein, give me five, ja, also es gibt ja öfter mal solche Situationen, wo Peter einfach mal so total irrational komisch reagiert, aber das irgendwie auch muss, ne? Also wo das irgendwo auch eventuell passt, ob es einfach nicht mein Geschmack ist, ne? Es ist, genau.
Du, dann ziehen wir doch ein sehr versöhnliches Fazit mit einer spannenden, erinnerungswürdigen Folge auf jeden Fall. Und ja, man jetzt noch so schlafen kann, wenn das Licht ausgeht und es nachts unterm Bett raschelt.
Wird man so ein bisschen dran denken, glaube ich. Also das ist ja so diese Worst-Case-Vorstellung, das hat ja jeder schon mal irgendwo gehabt. Ich glaube, jeder kann das irgendwo nachvollziehen, ne? Dass man so diese Vorstellung...
Es ist einfach nur eine Ratte. Es ist nur eine Ratte. Macht euch keine Sorgen.
Und alle, die Angst vor Ratten haben, denken sich jetzt...
Es ist nur eine Puppe. Die denken sich, es ist nur die Puppe.
Und das kann man ewig so weiterspielen. Oh, schön. Ja.
Nein, also, und ja, also mein Lieblingsmoment war halt der Panik-Peter
ja,
und sein Schrei.
Also da gibt es echt nichts, was da drüber kommt. Also nichts in diesem Hörspiel, diesem Buch, ne? Also das ist wirklich, das ist ja auch wieder so der Peter-Moment, der Jens Wawrczeck-Moment, ne, wo er wirklich, und er kann das einfach, ne? Das ist ja wie dieser Todesangstschrei in Nacht in Angst. Ja, also das ist ja. Oh, wow, ja.
Und ich muss sagen, Bob gefiel mir aber auch an vielen Stellen, gerade dass er den Schluss haben durfte mit der Visitenkarte.
Das fand ich auch
schön, ne? So, was macht eigentlich Bob?
Genau.
Der darf noch, durfte das auch noch und Justus macht wieder Justus-Sachen. Also irgendwie machen sie alle so das, was sie gut können.
Und aber dann in Perfektion, ne? Also muss man wirklich sagen. Und das mag ich an den Minninger-Romanen, ne? Weil jeder irgendwie so seine Visitenkarte, ja, so irgendwie hat, ne, und die richtig ausspielen darf, ne.
Na gut, dann lese ich noch mal eins von ihm, aber dann mache ich es halt andersrum. Ich glaube, da können wir noch mal bei einer der nächsten Folgen mal gucken, ob die andere Herangehensweise dann noch mal ganz andere Ergebnisse zutage fördert.
Richtig. Ja, toll, wir haben wieder eins geschafft.
Ich weiß jetzt nicht, ich habe die Zeit nicht so ganz im Auge, aber ich glaube so, wir liegen wieder so an 3 Stunden, glaube ich, wenn das alles mal fertig geschnitten ist. Aber Gott, ihr wollt ja auch ein Buch, ihr wollt ein Hörspiel, ihr wollt noch ein bisschen, wie schmeckt Macaroni Cheese und was packt Jenny in den Koffer oder nicht? Das kriegt ihr halt alles bei uns.
Richtig, so. Ungeniert und ungekürzt.
Genau, und ihr könnt uns überall hören, wo ihr Podcasts hört, bei Spotify, bei Google, bei Apple und was es sonst noch gibt. Ihr könnt auch bei YouTube reinhören, da sind wir auch. Und ihr könnt uns abonnieren und bewerten und weiterempfehlen, da freuen wir uns.
Genau, und ihr könnt uns gerne in aller Form euer Feedback dalassen. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben unter dgdb@freenet.de. Ja, und über Instagram könnt ihr uns gerne anschreiben, gerne auch was unter unsere Sachen, die wir da in die Beiträge stellen, fleißig kommentieren. Wir freuen uns da über jede Rückmeldung, über jede Ergänzung.
Genau, und am 1. Mai ist es dann wieder soweit. Da gibt's dann die nächste Episode. Denn
wir lesen
auch den
nächsten Fall.